Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wer Borussia Dortmund übernimmt, muss wissen, worauf er sich einlässt. Er bekommt eine maximal launische Mannschaft. Auf dem Papier ein Top-4-Team in der Bundesliga, in der Praxis gerade mal Durchschnitt. Das hat jetzt auch Niko Kovac hautnah zu spüren bekommen. Er bekam am Freitag beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart die volle Dröhnung, BVB. Das sind unsere Themen. Der Kovac fehlt Start, die Bayern auf Meisterkurs, siegen souverän gegen Werder Bremen und Leverkusen unter Druck, ohne Wirtz in der Startelf, fehlte dem Titelverteidiger gestern die entscheidende Prise Genialität. Das 0:0 in Wolfsburg ist ein herber Rückschlag im Titelkampf. Das Ganze wollen wir besprechen mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, hat prognostiziert, dass die Bayern mit 10 Punkten Vorsprung Meister werden. Und die Dinge entwickeln sich gerade, lieber Lothar, in deine Richtung. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen an Christina Rann, Kollegin als Kommentatorin unter anderem für DAZN und für Magenta. Und sie findet, Leverkusen spielt keine Meistersaison. Ein herzliches Willkommen an Corny Küpper, Kommentator bei RTL und für die Bild und Podcaster mit Kevin Großkreuz. Ein Urbrusse. Und deine Analyse, Corny, ist, es ist zu wenig Borussia Dortmund im Moment auf dem Rasen. Gerade wenn man das dann mal abgrenzt zu Kevin Großkreuz in früheren goldenen Zeiten. Und Thomas Helmer ist bei uns zu Gast, den ich auch herzlich begrüße. Europameister von 1996, UEFA-Cup-Sieger mit den Bayern, dreimal deutscher Meister und mit Lothar Matthäus in den wilden 90er Jahren beim FC Hollywood, die ja gerade im Moment großes Thema sind. Hat man sich eigentlich, Thomas, damals klar gemacht, dass man sozusagen Teil einer dauerhaften, sehr unterhaltsamen Soap-Opera ist?
Damals? Nee. Damals auf keinen Fall. Das muss man ganz ehrlich sagen. Nee. Und, aber es war trotzdem eine tolle Zeit, das muss man wirklich sagen im Nachhinein. Auch wenn wir nicht alles richtig gemacht haben, aber heute kann man drüber schmunzeln.
Es ist ja viel rausgekommen. Gibt es eigentlich irgendwelche Geschichten, die noch unerzählt sind und es verdienen würden, erzählt zu werden?
Ja, aber das sind private Geschichten zwischen Lothar und mir, beziehungsweise damals mit unseren Ex-Frauen, die wir zusammen erlebt haben. Wir waren nämlich auch privat viel unterwegs, das weiß man gar nicht. Das kommt in der Doku gar nicht so raus. Und die Geschichten sind eigentlich noch viel spannender als die, die auf dem Feld passiert sind oder neben dem Feld.
Also das heißt, ihr habt zusammen auch mal Dinge unternommen?
Ja, genau. Ja. Oder, Lothar?
Ja, ja. Er will nicht erzählen, würdest du?
Privat ist privat, ne? Ja. Auch was in der Kabine eigentlich vorfällt, ist eigentlich auch privat. Genau. Da ist halt leider sehr viel rausgekommen. Aber sonst nein, wir waren mit der Familie schon häufiger unterwegs. Abends, auch die Frauen haben sich gut verstanden und dann schweißt es irgendwie schon zusammen. Aber natürlich waren wir nicht immer einer Meinung.
Gut, das war ein Reizklima. War das in gewisser Form auch leistungsfördernd?
Ja, es war befruchtend, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch unsere Teamabende, wo wir uns dann, wenn es mal nicht so gelaufen ist, auch die Dinge, das sollte vielleicht Borussia Dortmund mal machen, ja, sich einfach mal abends zusammensetzen, mal einen trinken und sich mal wirklich gegenseitig die Meinung sagen. Ich glaube, das hat dann schon immer dazu beigetragen, weil wir waren ja auch, wir hatten Persönlichkeiten, viele Persönlichkeiten, und da kann nicht jeder im Endeffekt in die gleiche Richtung denken und gehen, sondern da gab es unterschiedliche Meinungen. Und dann, wenn es mal nicht so gelaufen ist, dann hat man sich getroffen, hat sich zwei Stunden, sagen wir mal, nicht die Birne eingeschlagen, aber hat sich gegenseitig die Meinung gesagt und dann hat man danach eingetrunken, hat was gegessen und am nächsten Tag waren wir wieder beim Training zusammen.
Ja, so einfach geht's, ne? Also in der Doku vom ZDF hat man manchmal das Gefühl, das war wie auf dem Schulhof, nur das mit mehr Geld sozusagen. War es dennoch die schönste Zeit? Oder eine richtig schöne Zeit?
Es war eine spannende Zeit. Schönste Zeit, muss ich jetzt ganz offen sagen, war natürlich meine Anfangszeit in Mönchengladbach. Ja. Du bist Profi geworden. Danach war für mich natürlich Italien eine ganz große Zeit. War ja auch die Weltmeisterschaft dazwischen. Aber auch jeder Erfolg, jedes Spiel bei Bayern München, die Meisterschaft mit Udo Latte in den 80ern, mit Jupp Heynckes dann, wie er gekommen ist. Es waren tolle Zeiten bei Bayern München, aber sie waren turbulent.
Ja, ich war als junger Reporter damals unterwegs und wenn man da die falsche Frage gestellt hat, musste man aus dem Stadion flüchten. Also das war schon auch sehr, sehr schön. Kommen wir ins Hier und Jetzt. Borussia Dortmund, einer deiner Ex-Vereine. Thomas, du bist Pokalsieger 89 mit dem BVB, hat gestern das Debüt oder beim Debüt von Kovac verwachst. Warum kommt der BVB nicht so richtig in die Hufe?
Naja, fangen wir vielleicht mal bei der Mannschaft einfach an, ne? Dass sie einfach nicht gut spielen. Und die Spieler, die sie geholt haben, das sind ja, die haben, ich dachte vor der Saison, sie haben tolle Transfers getätigt mit Guirassy, mit Bayer, mit Anton Kuto habe ich noch gar nicht gesehen, kann ich gar nicht einschätzen. Mhm. Aber die funktionieren bei Borussia Dortmund nicht. Sie haben ja in den alten Vereinen wunderbar funktioniert. Guirassy vielleicht noch ein bisschen außen vor, aber Bayer findet überhaupt nicht statt, finde ich. Und wie wir eben auch schon, oder Anton, das ist das beste Beispiel. Kapitän in Stuttgart gestanden oder inzwischen Nationalspieler und kriegt überhaupt nicht die Leistung auf den Platz. Also da liegt schon vieles im Argen. Ich würde jetzt wieder mal, deswegen gucke ich auch Lothar an. Es ist ja ein bisschen verpönt heutzutage, ja, zu sagen, da gibt's, es gibt keine Führungsspieler und so weiter und so fort. Aber Borussia Dortmund sehe ich überhaupt keinen.
Mhm. Ganz viele Ansätze, das werden wir nachher vertiefen. Aber zunächst mal einmal noch beim Debüt von Kovac bleiben. Weiß er jetzt, Christina, endgültig, worauf er sich eingelassen hat?
Ich hoffe, das wusste er vorher. Er hatte jetzt nur 4 Trainingseinheiten. Das ist natürlich wahrlich wenig. Trotzdem, der Start ist verhagelt. Wo wir gerade bei Persönlichkeiten sind, bei euch war es ja auch so damals in dem Team. Für mich ist die Frage, wie gut kommt Kovac beispielsweise mit Karim Adeyemi klar? War ein ganz klares Signal, nachdem er gegen Heidenheim ein- und ausgewechselt worden ist von Thulberg, zu sagen, ich vertraue auf dich, du brauchst solche Freigeister. Dieser Hackentrick, wäre das was geworden, dann hätten wir ihn heute abgefeiert. Borussia Dortmund hätte gewonnen, alles gut. Also da das Thema Spielerführung, wie geht er das an? Und ich glaube, das wird der Maßstab sein, an dem sich Kovac messen lassen muss.
Zu wenig Borussia auf dem Platz, sagst du. Ja. Wäre das, so einfach ist das ja nicht zu ändern. Also jetzt sind ja die da, die da sind.
Ja.
Aber wie meinst du das genau?
Ich meine, dass der BVB auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren, und das hast du gerade angesprochen, keine Führungsspieler und keine Identität auf dem Rasen. Der BVB hat nur noch geguckt, wo haben die Spieler eine gute Bundesliga-Saison absolviert? Und da gehen wir ran. Kannst du den kompletten Kader angucken? Ich glaube, 2, die jetzt in der Startelf standen, haben im Vorfeld nicht schon bei einem anderen Bundesligisten gespielt. Und das zeigt eben, nur weil es gute Einzelspieler sind, heißt das am Ende nicht, dass sie im System Borussia Dortmund funktionieren oder dass du sie da wegkaufen kannst. Wir können über Waldemar Anton reden, wir können über Maxi Bayer reden, die alle eine überragende Saison im letzten Jahr gespielt haben. Aber in der Mannschaft, in dem Gesamtkonstrukt, kommen sie eben nicht mehr an ihre Qualität ran. Und es gab eine Zeit in Dortmund, das war die erfolgreiche Ära, da hattest du 11 Borussen auf dem Rasen. Da konntest du alle durchgehen, egal ob Schmelzer, Piszczek, Hummels, Subotic, davor
in der Tor.
Genau, das waren 11 Borussen. Und heute guckst du und sagst, wer von denen ist jetzt eigentlich ein Borusse? Da fallen meistens in Dortmund, wenn man sich so immer 2, 3 Namen, das ist dann Schlotterbeck, der vorangeht. Das ist auch ein Riasson, der gestern richtig gebrannt hat.
Ja, stimmt.
Und auch wenn er jetzt kritisiert wird für den Platzverweis, natürlich eine sinnlose gelb-rote Karte. Aber da hat man gesehen, wenigstens einer, der nicht blutleer auf dem Rasen ist.
Ich habe einen Lösungsansatz. Lothar und Thomas richten einen Mannschaftsabend aus. Und dann werden wir die ganzen Wahrheiten sozusagen ausgesprochen.
Ja, es ist schade, dass diese Mannschaft nicht so zusammengewachsen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Auch ich habe die Transfers gelobt, weil es waren überragende Spieler in Hoffenheim, in Stuttgart, 2er in Stuttgart. Und an dieser Seite muss man wirklich sagen, ich bin so enttäuscht von Borussia Dortmund, wie sie da auftreten. Jetzt kommt keiner an die Leistungsgrenze heran, die man eigentlich erwartet. Und ich rede jetzt von keinem, ich rede auch von Kobel, dem Torhüter, der ja auch sich anstecken hat lassen. Ein Bayer, der gekommen ist, 19, 20 Jahre, den musst du von Anfang an dann schon die Sicherheit geben. Die hat er nicht bekommen von Nuri Sahin. Ja, rein, raus, gar nicht gespielt. Erstmal weggelassen worden, andere bevorzugt worden. Und dann verlierst du natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und wichtig ist, dass sie das Selbstvertrauen bekommen, weil sie können es ja. Aber sie spielen blutleer, sie spielen ohne Leidenschaft, weil jeder mit sich irgendwo selbst zu kämpfen hat.
Felix Fischer bei uns auf Social Media unterwegs. Wie wird der Einstand von Kovac im Netz bewertet?
Natürlich auch negativ. Ich fange erstmal noch mit 2 Fakten an. Erstmal, dass Kovac jetzt seit 12 Bundesligaspielen sieglos ist. Klingt komisch, ist aber so, weil er davor eben in Wolfsburg auch 11-mal in Folge nicht verloren hat, bevor es dann zu Ende ging mit den Wölfen. Und es ist auch der erste BVB-Coach seit 2007, also doch eine Weile her, dass der sein Debüt nicht gewinnt. Damals war es übrigens Bert van Marwijk. Und die Kommentare natürlich auch entsprechend nicht sonderlich positiv. Und da wird auch wieder direkt auf die Spieler mit eingegangen. Die Probleme stehen leider nicht an der Seitenlinie, sondern auf dem Feld. Es war auch zu erwarten bei dem Verein, bei der Stimmung im Verein und im Team. Und es wird sogar vom Anfang, vom Ende gesprochen. Fakt ist, es werden spannende Wochen für den BVB mit Niko Kovac.
So ist das. Und jetzt wollen wir zunächst nach alter Fernsehlehre die Bilder sprechen lassen. Dann wissen wir alle, was da gestern in Dortmund passiert ist, Jürgen Müller. Es war irgendwie die alte Leier.
Am Ende war es wie so oft. Die Blicke leer, die Enttäuschung groß. Dabei hatten sie es sich ein paar Tage zuvor so ganz anders, viel schöner vorgestellt. Neuer Trainer, neue Hoffnung, ein Hauch von Aufbruchstimmung.
Wir haben jetzt hier einen neuen Trainer, wir werden eine neue Energie bekommen.
Wir gehen gemeinsam positiv und das ist ganz wichtig, gemeinsam in eine positive Zukunft.
Von Aufbruchstimmung war gestern um 5:30 nicht mehr viel zu spüren. Der Abstand auf die Champions-League-Plätze ist größer statt kleiner geworden.
Ja, wird sehr schwer. Ich kann auch die Tabelle lesen. Aber ja, wir werden bis zum Ende nicht aufgeben.
Mittendrin im Frust der neue Trainer. Sichtlich bemüht, das eben Geschehene positiv zu bewerten. Irgendwie.
Ich denke, dass die Jungs heute wirklich alles gegeben haben, dass wir heute mit Sicherheit nicht als Verlierer hätten vom Platz gehen dürfen. Das Ergebnis ist das Einzige, was nicht gut war. Der Rest war völlig in Ordnung.
Wir haben ja vorher gesprochen über Führungsspieler. Warst du zufrieden mit Julian Brandt? Warst du zufrieden mit Marcel Sabitzer? Warst du zufrieden mit Emre Can?
Ja, war ich. Also die Jungs haben das wirklich gut gemacht. Sie haben heute Verantwortung übernommen.
Der Ansatz, Gutes herauszustellen, sei dem neuen Trainer gestattet. Doch es gab genügend altbekannte Fehler, hinten wie vorne. Falsche Entscheidungen im letzten Drittel. Und es ist nie ein gutes Zeichen, wenn bei der Ursachenforschung die Defensive auf die Offensive verweist.
Wo liegen die Gründe für die Niederlage heute?
Im 16er falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, das sind die Gründe.
Defensivverhalten?
War gut, war sehr gut. Das erste Tor, da fängt schon an, das sind Kleinigkeiten, Details.
Kovac wird den ein oder anderen Riss im Teamgefüge kitten müssen. In der üppig ausgestatteten Führungsetage gibt es ähnliche Probleme. Dort beginnt Lars Ricken nun aufzuräumen. Eine Ansage an TV-Experte Sammer gab es schon. Mit der Freistellung von Kaderplaner Mislintat folgte nun ein drastischer Schritt. Baustellen gibt es genügend, oben wie unten, auf dem Rasen. Dort muss Kovac nun anpacken. Ein Beispiel, wenn Gerassi vor dem 0:2 den Ball verliert und anstatt zu helfen nur nach vorne trabt, spricht das nicht dafür, dass alle verstanden haben, um was es geht. Der Weg zu den ersehnten Champions-League-Plätzen dürfte steinig werden.
Ja, natürlich sind unsere Ambitionen, dass wir es schaffen, dort nach oben zu kommen, das ist ganz klar. Aber ich weiß auch, dass viel Arbeit vor uns steht. Ich weiß auch, dass wir alles nochmal aufarbeiten müssen.
Dortmund und der Neustart. Am Ende war es wie so oft. Die Blicke leer, die Enttäuschung groß.
Ja, so viele Dinge, die man besprechen kann. Christina, fangen wir vielleicht mal mit den Aussagen von Niko Kovac an. Man hat ihm jetzt schon vorgeworfen, Schönrednerei betrieben zu haben. Wie findest du das, was er nach dem Spiel über seine Mannschaft gesagt hat?
Ich fand, sein Gesicht hat Bände gesprochen. Er hat nicht sehr, sehr viel an Gestik gehabt, aber nach dem Gegentor war das doch sehr eindeutig. Natürlich in der Situation jetzt, du bist frisch Trainer, stärkst du deine Spieler. Ich finde unseren Umgang mit Julian Brandt interessant. Wir waren vorhin beim Thema Führungsspieler. Jeder stürzt sich natürlich auf diesen letzten Moment, wo er den Ball deutlich drüber semmelt. Aber er hat vorher auch das Tor gemacht, die Ecke schnell ausgeführt, Ball gefordert, was riskiert, dann nicht lange jubeln, nach vorne gegangen. Das kommt mir viel zu kurz in der Diskussion. Und vielleicht ist Julian Brandt da auch sehr unauffällig in der Situation gewesen. Und das ist natürlich etwas, was dann stehen bleibt. Und das ist dann das Gesicht der Niederlage geworden, obwohl er doch dafür hätte sorgen können, dass Borussia Dortmund gewinnt.
Aber du willst ihn in gewisser Form hier sozusagen in Schutz nehmen.
Ja,
auf der anderen Seite kann man ja von einem Spieler auf dem Level schon erwarten, dass er ein Tor schießt und danach einen Freischuss aus 20 Metern zumindest in den Fünfer bringt.
Dass das Ding total verrockt ist, ist überhaupt gar keine Frage. Und dass man sich da darauf stürzt und dann ein bisschen Häme mit dabei ist. Aber trotzdem will ich sein Tor nicht vergessen lassen. Mhm. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in der Diskussion. Wir haben uns natürlich auch, wenn wir beim Thema Führungsspieler sind, zu viel auf das konzentriert, haben wir eine jemand mit BVB-Identität an der Seitenlinie. Denn das ist ja die Diskussion, die geführt worden ist, ist noch so ein Thema. Und jetzt schaut man mal, wer auf dem Rasen unterwegs ist. Und Julian Brandt bleibt dann natürlich auch aus meiner Sicht zu blass.
Gut, dann bleiben wir jetzt mal gerade bei dieser Brandt-Szene.
Naja, Also in meinen Augen ist Anspruch und Wirklichkeit bei Julian Brandt genauso weit voneinander entfernt wie bei komplett Borussia Dortmund. Jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen, auch wenn er das Tor gemacht hat, sondern im ganzen Kalenderjahr 2025 ist er halt super blass. Julian Brandt, 28 Jahre, ich glaube im sechsten Jahr beim BVB, der hat eigentlich alles, um ein Führungsspieler zu sein. Der hat alles, um auch eine Identifikationsfigur zu sein. Er ist beides nicht. Ich finde, das ist eine enttäuschende Entwicklung. Und die Ausgangsfrage, Niko Kovac, der vielleicht zu viel schön redet.
Jetzt bleiben wir gerade mal, ja, weil wir springen hin und her. Macht aber nichts, ist spannend. Ja. Bei dieser Brandsituation.
Er ärgert sich ja auch noch nicht mal richtig. Ja. Weißt du, ich würde mich wenigstens ärgern in der letzten Minute. Und ich finde auch, Gerassi haben wir auch gerade gesehen, die Szene, ja, wo er zurücktrabt. Bei Adeyemi höre ich das ganz oft. Der ist mit 37 km/h nach vorne unterwegs, nach hinten für die Mannschaft. Macht er nichts.
Jetzt sind wir aber noch mal und bleiben bei Brand.
Ja.
Und guck mal jetzt. Lothar, was denkst du, wenn du die Szene siehst? Kann passieren oder ist symptomatisch?
Ja, es kann passieren, aber bei ihm passiert es halt häufiger. Beziehungsweise nicht, dass er einen Freistoß immerhin das Tor schießt, sondern ihn sieht man dann gar nicht. Er ist dann richtig blass. Ja, und er ist nach wie vor ein Talent. Und ein Talent darf alle 5 Spiele mal überragend spielen und das macht er. Ja, und
also dann, nicht mehr als ein Talent.
Er ist ein Talent geblieben. Das, was Borussia Dortmund gekauft hat vor 6-7 Jahren für sehr viel Geld. Bei Bayer Leverkusen war er ja auch schon hoch gepriesen. Dortmund hat ihn geholt. Aber die Entwicklung ist stehen geblieben bei ihm. Und gerade von ihm, Nationalspieler, viel Erfahrung, von einem großen Verein zum anderen gegangen, erwarte ich eigentlich schon, dass er gerade nach 6-7 Jahren Borussia Dortmund irgendwo mal auch das Heft in die Hand nimmt über einen längeren Zeitraum. Er kann nicht immer überragend spielen, er wird nicht immer Tore schießen, aber trotz alledem bin ich von Julian Brandt ein bisschen enttäuscht, weil er aus seinem Talent viel zu wenig gemacht hat.
Er ist ein Talent geblieben. Die Millennials haben das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so vor Augen. Aber diesen Satz gab es mal sinngemäß von Michael Skibbe, damals junger BVB-Trainer, über Thomas Hässler. Das hat damals auch schon hohe Wellen geschlagen. Aber letztlich bringt es das ja irgendwo auf den Punkt. Brandt immer wieder mit Andeutung seiner sehr großen Qualität, seines Talents. Bist du auch bei Lothar?
Ja, ich bin absolut bei Lothar. Julian ist jetzt schon so lange in dem Verein, kennt alle Bedingungen rund um den Verein. Er hatte neulich auch mal die Kapitänsbinde. Ja, habe ich auch jetzt keine Leistungssteigerung gesehen. Ich meine, das müsste ihn ja wenigstens mal pushen oder vielleicht den letzten Push noch geben. Den Nachweis ist er einfach schuldig geblieben, das muss man so sagen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, und Lothar wird mir vielleicht zustimmen, der kommt auch nicht mehr. Das ist das Maximum, was du von ihm erwarten kannst. Er ist auch bei der Nationalmannschaft ja kein Thema mehr, machen wir uns nichts vor. Also ist er ja auch wieder rausgerutscht, weil er einfach... Ich glaube, sein Level erreicht hat.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Brandt ein Spieler ist, der in einer funktionierenden Mannschaft dann immer wieder mal Glanzlichter setzen könnte, aber man zu viel von ihm verlangt, sozusagen den Karren zu ziehen. Kann da was dran sein?
Ja, ist genau so, wie du sagst. Ausnahmsweise gebe ich dir mal recht. An der Stelle, ja, ist so, genau. Es gibt so Typen, aber wenn ich das Beispiel Ike Hässler sehe, da würde ich ihn nicht mit vergleichen. Also das ist ein Riesenunterschied.
Deswegen gab es damals auch einen Riesenaufschrei als Skibbe. Skibbe hat damals hin und wieder auf Hässler verzichtet, wenn ich es noch richtig zusammenbringe. Und dann hat er irgendwann eben gesagt, er sei
also
ein Talent.
Ike hätte den Winkel den Freistoß. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Ne?
Hat Brandt auch schon gemacht, hat er in dieser Szene nicht gemacht.
Ja, das ist ja auch das Problem. Also er wird ja daran gemessen, an dem, wo man weiß, was er kann. Also wir alle wissen ja, dass das ein überragender Fußballer ist, dass der eine Technik hat, dass der auf dem Platz ein Chef sein könnte, zu Leverkusener Zeiten vielleicht sein Zenit.
Aber hat er ein Spiel mal entschieden, wo du sagst, der hat 2-3 Szenen gehabt, weißt du?
Also in dieser Saison nicht. Er hatte zuletzt hat er ein
starkes Jahr gehabt. Ist lange her, sagen wir
es mal so. Ja, vor 1-2 Jahren hatte der eine sehr starke Hinrunde. Aber grundsätzlich brauchen wir nicht drüber reden, das ist viel zu wenig.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen seiner sportlichen Fähigkeit und seiner Lautsprecherfähigkeit, die dann eben nicht so da ist. Es ist kein Typ, der dann, ich glaube, da warst du wahrscheinlich ein bisschen lauter damals insgesamt, der dann so aufbürdet, halt eben auch nach dem Tor. Der macht das und der läuft halt direkt wieder zurück zum Anstoßpunkt.
Ist aber jemand, der halt schon in der Analyse auch gut auf den Punkt kommt. Ja, also wenn man Interviews mit dem führt, da kommt schon immer was bei rum. Aber er ist sicherlich nicht diese Führungspersönlichkeit, die sich alle vorstellen. Aber lösen wir es jetzt von ihm, das haben wir besprochen, und gehen auf Kovac. Kovac, der das Spiel im Nachgang für den einen oder anderen überraschend eben positiv bewertet hat, am Ende nur gesagt hat, in der Box, da hat es halt noch gefehlt. Ist das der richtige Ansatz, um die Mannschaft hinter sich zu bringen oder hätte da schon die kritischere Elle hingehört?
Also Niko Kovac, der jetzt neu dabei ist, der hat ja recht mit der Aussage. Das vorab, also die Statistik spricht für Borussia Dortmund. Ich glaube am Ende 16:3 Torschüsse. Aber in Dortmund kann das keiner mehr hören. Also Nuri Sahin ist damit durch die gesamte Saison gegangen und hat gesagt, ja, aber hier hatten wir gute Ansätze gegen Leverkusen. Die zweite Hälfte war gut. Gegen Frankfurt haben wir gut mitgehalten, aber am Ende steht halt trotzdem die Null. Und wenn du gegen den VfB Stuttgart ein Heimspiel hast und ich glaube wirklich zwei Großchancen, die erarbeitest, ich denke beide Mal an Adeyemi, einmal, wo er selber schießt, einmal, wo er noch zurückgeht, dann ist das einfach zu wenig und dann will in Dortmund wirklich niemand mehr hören. Es war eigentlich ein gutes Spiel, nur das Ergebnis stimmt nicht.
Hat er nicht auch die Schiedsrichter dann irgendwie, ist er zu den Schiedsrichtern übergegangen?
Wegen des 2:0.
Ja.
Aber das auch berechtigt, aus meiner Sicht, hättest du da gut abseits pfeifen können. Keine neue Spielsituation, egal, sprechen wir jetzt nicht drüber, so weit, glaube ich. Aber das war ja auch die Frage bei Yannick, dann Erbrecher am Mikrofon, hat er sich sehr darauf fokussiert.
Er kann ja nicht draufhauen jetzt sofort, das ist doch klar, nach 4 Tagen immerhin, oder?
Aber hat schon sehr klar die Frage gestellt, ob ihm das mal jemand erklären könnte.
Ja.
Also im Subtext.
Nein, ich meine auch auf die Mannschaft jetzt draufhauen, das kann er natürlich nicht.
Lothar? Er hat es gesagt, was er machen muss.
Ja. Also, hat das auch geglaubt?
Ja, also dass das in ihm anders ausgesehen hat, wie das, was er gesprochen hat, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Niko ist ein absoluter Profi, ist als Spieler an seine Grenzen gegangen, geht als Trainer an die Grenzen, erwartet eben sehr viel, was er sich selbst erarbeitet hat, erwartet er jetzt auch von seinem Spiel. Er war jetzt auch nicht gesegnet wie ein Messi oder wie ein Pelé oder ein Johan Cruyff. Niko war ein Kämpfer immer auf dem Platz, er ist vorangegangen. Er ist zum Stammspieler geworden, ist zum Nationalspieler geworden, aber nicht aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten, die ihn vielleicht in die Wiege gelegt worden sind, sondern er hat sich alles erarbeitet und das erwartet er eben von der Mannschaft. Und ich habe jetzt nicht die ganzen 90 Minuten gesehen, ich weiß nicht Zweikampfbilanz, ich weiß nur, dass hoher Ballbesitz bei Borussia Dortmund war, aber wie gesagt, das interessiert in Dortmund keinen mehr. In Dortmund zählt nur eins, Punkte, 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 um möglichst irgendwann wieder an diese kleine Chance, die du auch da ist, Champions League zu glauben. Es sind 6-7 Punkte Rückstand auf diesen Champions League-Platz und es ist eine Menge Holz, weil da sind ja noch viele Mannschaften auch dazwischen, die ja auch näher dann am Champions League-Platz dranstehen, wie Borussia Dortmund. Ja,
absolut.
Das ist eine schwierige Aufgabe und ich würde jetzt das Ziel Champions League, das würde ich jetzt mal ganz aus den Köpfen rausnehmen, sondern ich würde die Köpfe freimachen, den Druck vor den Spielen nehmen, dass sie von Spiel zu Spiel denken. Das ist jetzt zwar eine Phrase, aber es ist einfach so. Ich kann doch nicht sagen, unser Ziel ist Champions League Platz mit dieser Leistung.
Aber umgekehrt besteht doch dann die Gefahr, dass die Saison austrudelt. Du musst doch irgendwo bei deinen Zielen bleiben. Es sind ja noch genügend Spiele.
Da gibt es aber internationale Plätze auch noch dazwischen. Wichtig wäre jetzt, dass sie erstmal die Europa League erreichen. Und dann, wenn sie am 30. Spieltag dran sind an Platz 4, dann kann man sagen, jetzt setzen wir ein neues Ziel auf. Aber ich muss jetzt einen Schritt nach dem anderen machen und kann nicht als Elfter sagen, unser Ziel ist Champions League. Die sagen ja erstens mal, wie sie spielen und zweitens mal 7 Punkte oder was hinter den Champions League Platz. Das kann ein Ziel sein, das kann man sich setzen, aber das darf man in dem jetzigen Moment irgendwo nach außen nicht sagen, aufgrund der Performance, die Mannschaft bringt.
Conny, will die Mannschaft nicht mehr oder kann sie nicht mehr?
Also, ich glaube, es ist ein Mix aus beidem, zumindest dieser Wille, und das ist das, was ich meine mit Riasson, wo ich gesagt habe, hey, wenigstens einer, der ist völlig ausgerastet, der hat eine Gier gezeigt, einen Willen. Das vermisse ich halt bei vielen Spielern bei Borussia Dortmund. Wir haben eben über Julian Brandt gesprochen, wir müssen nicht immer nur über ihn sprechen, aber als er da diesen Ball in Block 10 gesetzt hat auf der Südtribüne und dann ohne sich zu ärgern, obwohl er in dem Moment wusste, wir haben jetzt gerade das Spiel verloren, einfach zurückgegangen ist. Gibt viele solcher Momente, wo man dann am Ende sagen muss, der Wille ist nicht da. Ich glaube, nach der Hinrunde, die Statistik, Laufstatistik beim BVB, Zweikampfstatistik beim BVB, alles ganz unten in der Tabelle, gemessen in der Bundesliga. Und Frage, kann der BVB nicht mehr? Inzwischen weiß ich nicht mehr, ob die Qualität dieses Kaders reicht, ob die Spieler es können, weil gezeigt haben sie es halt noch nicht.
Wir haben Groß auch noch vergessen, den sie übrigens auch noch verpflichtet haben, Pascal Groß. Spielt auch bisher keine besondere Rolle aus meiner Sicht. Ne? Also mal rechter Verteidiger, dann mal im zentralen Mittelfeld. Also was mich gewundert hat, weil der VfB kam natürlich mit einem Erfolgserlebnis, ist klar, Pokal weitergekommen, aber sie haben unter der Woche gespielt. Und dann gehe ich doch raus mit dem neuen Trainer. Ich denke mal, also die Südtribüne kennt, Lothar kennt sie ja auch besonders gut. Ich kenne sie als Spieler sogar. Du läufst ja schon beim Warmmachen auf die zu, ne? Und bist so heiß, heißer geht's eigentlich nicht. Ne?
Kann sie dich auch erdrücken?
Ach, ganz selten. Weil ich glaube, dass sie manchmal noch Kredit hatte mit dem neuen Trainer jetzt vor diesem Spiel. Und sie wussten natürlich, ist VfB ein guter Gegner. Ne? Und natürlich läuft nicht alles rund. Aber ich finde, da Das ist, erinnert mich immer so, die haben immer noch dieses Mainz-Trauma aus meiner Sicht, wo du auch rausgehen musst und die erdrücken. Ja, Lothar, ich finde das wirklich so. Irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem, du gehst doch da raus und frisst die auf. So, du musst ja nicht gut spielen, aber du musst sie erstmal ein Zeichen setzen. Dann kommt das Publikum und irgendwann kommt dann auch das Glück wieder zurück.
Oder? Das haben sie ja ihre Stärke, die sie eigentlich gehabt haben, nämlich die Heimstärke.
Ja.
Haben sie
ja
jetzt auch verloren. Die haben sie, glaube ich, jetzt nicht gewonnen zu Hause. Andererseits, wenn ich jetzt die ganze Mannschaft so ein bisschen durchgegangen bin, wie Thomas gesprochen hat, welcher Spieler kann überhaupt mit sich selbst zufrieden sein, dass er einem anderen helfen kann? Die Frage muss man sich stellen. Und ich sehe eigentlich keinen einzigen. Ich sehe keinen einzigen, weil jeder mit sich selbst Probleme hat. Ja, wir reden hier hinten ist Emre Can, Kapitän. Ich hätte ihn irgendwie mal versucht, vielleicht die Kapitänsbande, die vielleicht eine Last für ihn ist, ein bisschen wegzunehmen. Er muss sich um alles kümmern. Will das auch,
wie man hört.
Ja, aber ne, also mit trotz alledem. Willen. Und diese Unruhe dann auch auf der Chefetage. Es sind ja alles Probleme und es geht ja keiner. Und Ryerson, toller Mentalitätsspieler, aber den sind gestern auch aufgrund dessen, dass er auch unzufrieden ist mit dem, was da passiert, sind ihm die Sicherungen durchgebrannt, weil es war halt eine ganz klar gelb-rote Karte mit dem Ellenbogen. Aber wer kann die Mannschaft führen auf dem Platz? Im Training ist das alles einfach, da ist eine Lockerheit da. Aber dann, wenn 80.000 da sind, wenn du auf die gelbe Wand, natürlich ist da muss eine positive Energie sein, aber die strahlt mir keiner von dieser Mannschaft zurzeit aus.
Ich fand Ryerson total drüber. Also ja, wir können das immer abfeiern, aber es war Fluchen, es war ein Bärendienst seiner Mannschaft dann gegenüber, wenn du dann vom Platz
fliegst. Aber halt hattest du das Gefühl, sogar ein bisschen Alibi?
Ja.
So nach dem Motto, ich brenne und ich will eigentlich.
Naja, wir kommen ja aus den wenigen Tagen, in denen Mike Thulberg auch diese Mannschaft sehr angefacht hat. Und er hatte mir im Interview auch nochmal sehr bestätigt, dass er normalerweise nicht so gut auf Schiedsrichter zu sprechen ist. Vielleicht ist davon noch ein bisschen was. Mike Thulberg. Ja. Vielleicht ist davon noch ein bisschen was angekommen. Und man sieht ja auch, wie Kovac auch nochmal versucht, da wie sie versuchen zu sagen, komm, lass mal, der Junge
mich,
wollte
dass, einfach
nur was
sagen. Hier keine gelbe Karte gesehen hat.
Ja.
Absolut, weil ich habe gesehen, dass in Bremen eine Woche vorher der Friedl den Schiedsrichter angetippt hat, weil er eine Antwort wollte. Der hat ihn nicht so umarmt wie jetzt Emre Can. Also auch das. Aber nochmal,
der
ist enttäuscht, weil eben das nicht funktioniert, was seine Qualität eigentlich ist, diese Mentalität. Ryerson ist ein Mentalitätsspieler und ihn hat das gestern so geärgert, dass es wieder nicht klappt, dass wieder vielleicht der eine oder andere nicht den Schritt macht, den er von...
Er wollte auch nicht verlieren einfach.
Das ist genau, klar. Richtig.
Was du sagst.
Und dann hat er da oben...
Kam raus.
Dann ist da oben ein bisschen was durchgebracht.
Ja. Was ist denn jetzt mit Thulberg? Irgendwie hat er natürlich durch seinen Jubellauf, der durchaus auch kritisch gesehen wurde, aber bei den Fans natürlich also auch gefeiert wurde, auch einen Rucksack aufgesetzt im Hinblick auf Kovac. Also ist das dann schon sozusagen der Schattentrainer, das, was vorher Şahin war bei Terzic?
Genau, Terzic, Şahin, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Du hast immer jemanden gesagt, mit diesem BVB-Stallgeruch, wunderbar. Und bei Thulberg ist es genau das Gleiche. Der hatte in einer ganz kurzen Zeit sehr, sehr viel richtig gemacht. Und mit einer authentischen Art, also ich habe das Interview mit ihm führen dürfen, und der sich sehr geöffnet hat, von seinem Vater berichtet hat, dass er sozusagen ihm noch was mitgibt, was wünscht. Und es war... Und als wir uns nach dem Champions-League-Spiel wieder gesehen haben im Interview, hat er auch gesagt, jetzt wird's wieder emotional. Und genau das ist es halt auch. Und wenn du als Fan natürlich dann merkst, du hast jemanden aus der eigenen Jugend, den Jugendtrainer, und wenn bei Kovac jetzt vielleicht die nächsten zwei Spiele auch nicht so ganz optimal laufen, ich glaube, da müssen wir uns alle nicht drüber wundern, dass die Fans vielleicht doch nochmal nachfragen, ob Mike Thulberg nicht doch nochmal wieder übernehmen kann.
Also tatsächlich sind die Emotionen von Mike Thulberg in Dortmund sehr positiv wahrgenommen worden. Und nicht nur dieser Jubel, ich habe Verständnis dafür, muss ich sagen, weil es war auch für ihn sein erstes und vielleicht letztes Bundesligaspiel. Und dann hat es vielleicht kurz, war eine Spur drüber.
Bundesliga-Sieg,
ja, genau, stimmt.
Gegen Bremen war es schon.
Ja. Genau, richtig. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt als Schattentrainer gesehen werden kann, weil die Problematik, die ist natürlich auch bei den
Bossen bekannt. Wenn man das sieht, fragt man sich, was würde er machen, wenn er einen Titel holen würde? Würde er aufs Dach klettern oder was würde er?
Also ich glaube nicht, wenn das sein letztes Spiel in Heidenheim gewesen wäre, dass er so sich so selbst gefeiert wäre. Oder so abgegangen wäre. Es war eben für ihn so auch eine Belastung, war ja keine einfache Aufgabe, die er übernommen hat. Und was ich gehört habe, bist du näher dran. Bei der U19 muss er genauso losgehen. Also es ist sein Naturell.
Genau.
Aber wir haben ja in Mainz auch jemanden aus Dänemark, der ja ähnlich ist. Der geht ja auch vor dem Spiel, eine Stunde vor dem Spiel raus und peitscht die Fans an. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also wir müssen uns vielleicht an solche Szenen gewöhnen.
Torup ist aber auch Däne, ne? Der ist ja, vom Naturell etwas anders strukturiert, ein bisschen nüchterner unterwegs. Kann das für Kovac?
Kein richtiger Däne wahrscheinlich.
Kann das für Kovac ein Problem werden, auch wenn wir ihn jetzt erstmal loslegen lassen wollen, aber dass eben doch irgendwie Thulberg dann so ein bisschen darüber schweben könnte.
Nico, als Verantwortlicher würde ich jetzt Nico einfach erstmal unterstützen und ihm auch ein bisschen Zeit geben. Du kannst nicht 4 Tage da sein, Hand auflegen und wir schlagen Stuttgart 3-0. Das geht nicht. Ja. Aber er muss.
Haben aber alle gehofft.
Die Hoffnung haben sie jede Woche gehabt. Ja. Also er muss jetzt versuchen, eine Einheit, die füreinander auf dem Platz kämpft und von oben keine Einflüsse, intern ja, aber nichts mehr über die Medien. Sie sollten jetzt versuchen, Ruhe zu bewahren, konzentrieren auf die nächsten Aufgaben. Die sind schwer genug. Das sind ja auch noch internationale Aufgaben jetzt gegen Sporting da. Also von dieser Seite her. Nico hat Erfahrung. Nico ist ein harter Hund, kennt den Fußball. Und ich bin überzeugt, dass Nico ganz sicher noch einige Plätze gut macht in der Tabelle. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr für Borussia Dortmund zu einem Erreichen der Champions League. Das hätte ja letztes Jahr auch gar nicht gereicht, wenn nicht der fünfte Platz, sagen wir mal, dazugekommen wäre. Sie sind letztes Jahr fünfter
geworden. Also du glaubst nicht daran, dass Borussia Dortmund dieses Jahr die Champions League erreicht?
Ich glaube es nicht, weil sie ein schwieriges Programm haben, weil sie auch die Zusatzbelastung haben, hoffentlich auch sehr lange für den deutschen Fußball in der Champions League. Und das kann natürlich dann im Endeffekt auch so sein, dass man sich nicht auf das eine noch konzentrieren kann. Champions League geht man davon aus, dass sie vielleicht weiterkommen. Und Bundesliga, nee, ich glaube es nicht, weil erst müssen ja noch viele Probleme gelöst werden.
Eine Frage, die nicht untergehen darf. Anton ist gestern extrem ausgepfiffen worden, hat gegen seinen Ex-Verein, gegen den VfB Stuttgart gespielt. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass du etwas in dieser Art auch erlebt hast in deiner Karriere. Er hat gestern dann auch noch ein Eigentor geschossen. War das dieser Tatsache geschuldet, dem Pfiffen dieser dann doch irgendwie auch mentalen sozusagen Belastung?
Ja, natürlich ist es eine Zusatzbelastung, wenn deine Fans, mit denen du jahrelang oder anderen 2 Jahre, glaube ich, in Stuttgart gefeiert hast. Ich habe 5 Jahre in Gladbach gespielt, bin dann zu Bayern München gegangen und dann natürlich auch nicht freundlich empfangen worden, wie ich zurückgekommen bin.
Denkt man vorher darüber nach, wie es wird?
Ja, natürlich spielst du da so deine Dinge so. Ich habe nicht gedacht, dass ich mit Applaus empfangen werde. Normal, wenn wir das Pokalendspiel 1984 mit München-Gladbach gegen Bayern, mein letztes Spiel, gewonnen hätten, dann wäre ich mit Applaus empfangen worden. Mittlerweile ist das alles wieder ruhiger geworden, aber die ersten Jahre mit Bayern München an den Bökelberg zu kommen nach München-Gladbach, das war schon ein bisschen Spießrutenlauf. Aber es war nicht sein erstes Eigentor. Andon hat mittlerweile 6 Eigentore geschossen.
Sind auch zu viel,
sowohl in Hannover 96 als auch beim VfB Stuttgart. Und gestern war es sein 6. Das war natürlich unglücklich, aber das passt natürlich alles zu dem Bild Borussia Dortmund.
Einmal nochmal nachgehakt, Lothar. Die Spieler, die man auf sowas anspricht, sagen natürlich, ist mir alles egal und so weiter. Ich stehe da drüber, ich kriege das alles nicht mit. Das stimmt also nicht. Also gerade als du, ich glaube, das war ja 1984, als du dann zurückgekommen bist, hat dich selbst dich, der du schon sehr nervenstark warst und bist, belastet.
Ja, absolut. Ja, das geht dir vor dem Spiel schon durch den Kopf. Und dann, wenn du ins Stadion kommst und auf einmal das ganze Stadion pfeift dich aus, wo dich die Jahre vorher mit Applaus empfangen hat und verabschiedet hat, auf einmal sind die alle gegen dich.
Ja. Das ist mir 92 passiert.
Ja, genau.
Als ich zu Bayern gegangen bin, war das zweite Auswärtsspiel war in Dortmund.
Und um deinen Wechsel gab es damals auch so ein bisschen hin und her, wenn ich mich so ganz grob erinnere.
Ja, ich war der teuerste Spieler damals. Das für einen Abwehrspieler immer, von der Ablöse. Und ich weiß noch, ich, Blödmann, laufe natürlich raus, aus Gewohnheit, auf die schwarz-gelbe Wand zum Warmmachen. Wisst ihr, was die gemacht haben mit mir? Mich ganz schnell hinten zur Eckfahne auf die andere Seite. Ich habe nur Glück gehabt. Ich habe kein Eigentor gemacht, ich habe ein Tor gemacht. Nach, glaube ich, einer halben Stunde.
Hast du gejubelt? Hast du gejubelt oder
war es
damals?
Ich glaube, ich habe gejubelt. Und ich habe sogar das zweite vorbereitet. Wir haben 2-1 gewonnen und dann war Ruhe. Also nach dem Tor war Ruhe im Stadion, Gott sei Dank. Aber es kann eben auch in die Richtung
gehen. Ja, es ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Ne? Also es gibt ja auch den Spruch von Olli Kahn, der hat gesagt, es gibt nichts Geileres, wenn du rausgehst und sich das ganze Stadion hasst.
Aber wenn es gegen dich als Teil eines Teams geht, das andere ist individuell. Ist
ja persönlicher. Ja. Ne?
Ich hatte auf jeden Fall im Hinspiel, als das ganze Stuttgarter Stadion gepfiffen hat, immer wenn Anton am Ball war, hatte ich schon den Eindruck, dass es ihn so ein bisschen verunsichert und er den Ball schnell wieder loswerden wollte.
Ja, das ist schon, damit es aufhört. Schon nicht ohne.
Ja. Wie kann denn jetzt Kovac den Turnaround schaffen? Jetzt steht Champions League an gegen Sporting, aber in der Bundesliga wird eben das Brot- und Butter-Geschäft gemacht.
Ja, das Übliche natürlich. Erstmal Erfolgserlebnisse. Ne? Die kannst du in der Champions League natürlich schon holen jetzt in der Woche, ganz klar. Musst du sogar machen, denke ich. Ich finde Sporting jetzt nicht so einen leichten Gegner übrigens. Ich finde die sehr unangenehm. Tabellenführer in der portugiesischen Liga. Also sehr stabil. Das wird schon mal eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Aber da musst du natürlich jetzt, er muss jetzt sehen, dass die Mannschaft einfach funktioniert. Ne? Als Mannschaft, ist, denke ich. Und dass der eine dem anderen hilft, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Und das vermisse ich ein bisschen.
Sagst du, diese Mannschaft könnte, anders als Lothar, die Champions League noch erreichen? Oder glaubst du, diese Mannschaft ist aktuell tatsächlich nur Durchschnitt?
Also ich war letzte Woche bei den Kollegen von der Bild und habe ich mit Alfred Draxler gewettet. Ja. Ich habe gesagt, sie kommen nicht in die Champions League, sie werden nicht Vierter.
Und Alfred?
Er hat gesagt, sie schaffen es noch.
Okay, also das
also
heißt,
ich bin nicht bei Lothar, ja.
Das heißt,
ja,
du glaubst, also aktuell bildet die Tabelle schon das ab, was auch das sozusagen wahre Leistungsvermögen ist.
Ja.
Ja. So, dann fragen wir nach bei Felix. Wie sehen das die Fans?
Ja, erstmal muss ich sagen, das Wort Mentalität ist ja schon gefallen. Und unser Reporter Marlon Ilbacher hat quasi dieses, ich nenne es mal klassische BVB-Thema, aufgemacht. Und da zitiere ich ihn gerne. Auch wenn die Mentalitätsfrage in Dortmund eine unbeliebte ist, müssen sich Spieler wie Brandt, wir haben gerade die Diskussion gehört, Groß oder Sabitzer nach solchen Auftritten fragen, ob sie wirklich alles rausgehauen haben. Das ist in so vielen Belangen seit Monaten viel zu wenig. Und wir haben in die Richtung eben auch ein Voting gestartet und gefragt, ist der BVB nur noch ein Durchschnittsteam, also dann speziell auf die Qualität gesehen. Und 85% sagen tatsächlich ja. Ein sehr, sehr klares Ergebnis. Und Fakt ist erstmal, es ist aktuell Platz 11. Es sind 29 Punkte nach 21 Spielen. Das heißt, es ist die schwächste Ausbeute seit 10 Jahren. Also viel Arbeit, die da auf Niko Kovac zukommt.
Ja, irgendwie ist es ein Mysterium, ne? Weil wenn man die einzelnen Spieler durchgeht, die geholt worden sind,
dann das ist für mich nicht Durchschnitt.
Das ist kein Durchschnitt.
Absolut nicht. Wenn du die Mannschaft siehst und weißt, was jeder schon geleistet hat, ja, auch Julian Brandt, wenn man weiß, was er kann, ja, und ein Adeyemi. Nico muss die Spieler stützen. Er muss jetzt die ersten 13, 14 Spieler, die muss er zusammenbringen. Da muss jeder wissen, welche Position nehme ich ein. Nicht nur auf dem Platz die Position, sondern auch bin ich Führungsspieler.
Wer wäre dein Führungsspieler?
Ja, Schlotterbeck ist ganz sicher ein Führungsspieler. Ja. Ich sehe sogar Emre Can auch als Führungsspieler von seiner Art und Weise. Aber er schätzt sich ab und zu ein bisschen falsch ein. Ja? Weil er ist einer, wenn er kämpft und seine Hausaufgaben macht, dann ist er ein wichtiger Spieler. Wenn er zaubern will, dann ist er kein wichtiger Spieler mehr, weil das kann er nicht. Der kann fighten und ist einer, der vorangehen kann, aber mit seiner Art und Weise. Und wenn er was anderes machen will, dann hilft er der Mannschaft nicht. Dann Groß war ein Führungsspieler in England. Brandt ist es zurzeit nicht. Guirassy auf seine Art und Weise vorne. Persönlichkeit, ja, aber dann läuft er beim Eckball, läuft er dann irgendwo hin, wo er eigentlich hinten abverteidigen hätte können.
Ja, gut, aber dann hätten wir Schlotterbeck. Wir hätten Can beispielsweise, wir hätten vielleicht auch Groß.
Wir hätten tatsächlich, bei Can finde ich es ja auch spannend, weil er ja auch in der Kritik stand. Grundsätzlich auch nicht. Dann ist immer die Frage, bleibt der Kapitän? Soll er doch nicht Kapitän bleiben? Die Geschwindigkeit sehe ich bei ihm tatsächlich als Problem, aber sonst fußballerisch finde ich, was er am Ball kann oder auch dann, wenn er tatsächlich eine Klärungssituation hat, dann
Christina, in aller Nöster Not. Was ist mit Sabitzer, Kapitän in Leipzig gewesen? Letztes Jahr überragend
gespielt. Der jetzt ja auf seiner Position auch spielen darf, wo er sich viel wohler fühlt. Ich glaube, auch das ist ein Faktor. Und wenn Kovac ihn da einsetzt, wo Sabitzer ein bisschen mehr glänzen kann, ja, gebe ich dir total recht.
Sabitzer wäre einer für dich.
Ja. Ja, weil in Leipzig, der ist ja nicht umsonst in Leipzig Kapitän gewesen und hat ja überragend gespielt. Und letzte Saison war er eben auch überragend auf dieser Position, die du gerade beschrieben hast.
Also wenn ihr so weitermacht, dann sagen wir irgendwann, die haben so viele Führungsspieler. Ne? Also, nein, nee, aber die also ein Schlotterbeck bietet sich
ja
an.
Du brauchst so eine Achse. Ja, du hast den Kobel im Tor, dann hast du den Schlotterbeck, zentrale Verteidigung, dann hast du davor einen Can oder einen Sabitzer, die da im Mittelfeld spielen und Guirassy vorne, ein Torjäger, wo man eigentlich sich darauf verlassen kann, dass er trifft. Die Quoten sind ja eigentlich gut gewesen in den letzten zwei Jahren. In Stuttgart ein bisschen besser wie beim BVB. Aber trotz alledem habe ich die Spieler. Und drumherum mache ich Adeyemi, Gittens, zwei superschnelle Spieler.
Ja.
Freue ich mich doch, dass ich die habe. Und dann gibt es ja noch Alternativen auch. Also ich kann nachlegen. Eigentlich habe ich ja auf jeder Position die Qualität, die ich eigentlich brauche. Aber
Mentalität. Wo ist das Problem, BVB? Wir haben alles.
Genau.
Benzi Baini zum Beispiel, ja. Auch er, so ähnlich wie Julian Brandt, macht ein Riesenspiel und dann macht er wieder vier Spiele schlechter, macht zwei Fehler und ärgert sich auch nicht. Ja, ist auch so ein Spieler, dem ist auch irgendwo so alles irgendwo vorbeigeht. Ja, und ist in der Situation darf er nichts vorbeigehen. Eben der Julian Brandt, wenn sich ärgert nach dem Freistoß, dann verzeiht ihn jeder diesen Freistoß. Dann
aber sieht der man, ärgert das, sich doch, der ärgert sich halt ein bisschen
ja,
mehr.
Ja, ich weiß, du bist Julian Brandt, das merke ich schon.
Nein,
ja.
aber vielen Dank.
Aber der muss doch ein Zeichen an die gelbe Wand setzen und sich sagen, hey, habe ich das jetzt so verbockt? Da ärgert sich, ich habe D-Jugend trainiert, ein 10-Jähriger ärgert sich mehr wie ein Julian Brandt. Und das darf nicht sein. So. Meine Spieler, wenn die verkackt haben, dann haben sie sich geärgert. Julian Brandt hat sich nicht geärgert. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ich als Trainer, wenn ich mit dem Bass zum Jugendspieler gespielt habe und er ist einen halben Meter rechts von ihm vorbeigegangen, habe ich mich geärgert mit 62 Jahren. Also Thema ärgern. Ärgern, wenn man was nicht so macht, wie man es eigentlich möchte. Und das sehe ich zu wenig bei diesem
Mann. Gebe ich dir total recht, aber es ist halt die Frage, wie sich halt jemand ärgert. Ne?
Ja,
wenn
er
nach außen
halt
ärgert.
Ja.
Nach 28, ja.
Aber Thomas zum Beispiel war...
Hat sich nie geärgert. Er hat ja auch keine Fehler gemacht.
Ja. Oder so.
Ich könnte jetzt sagen, ich habe Lothar hinter mir gehabt. Oder vor mir, je nachdem.
Ja. Der hat sich genug
geärgert. Das ist halt einfach, das ist natürlich auch eine Frage des Naturells.
Aber ja, aber vielleicht, weil du gerade so der Scherzeshalber das gesagt hast, aber das war so... Du hast ja eben am Anfang der Sendung gesagt, sowas war mit FC Hollywood und so weiter, aber auf dem Platz, ne? Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, konnten wir uns immer aufeinander verlassen und haben uns immer gegenseitig geholfen. Ganz oft habe ich gesagt, Lothar, ich habe Probleme, du musst mich absichern und umgekehrt war es auch so. Und
er hat immer Probleme gehabt.
Ich fand den Punkt aber jetzt sehr, sehr interessant, weil darum geht es.
Die sich helfen, die sich ergänzen.
Ja, natürlich.
Das müssen
du fetzt dich mal außerhalb, aber wenn es drauf ankommt, ja, vor 80.000, dann bist du da.
Beste Beispiel, offiziell wusste man, Jürgen und ich mögen uns vielleicht nicht.
Ja.
Ja, mochten uns Klinsmann. Nicht. Mittlerweile verstehen wir uns, Jürgen Klinsmann.
Ja.
Aber auf dem Platz haben wir uns die Bälle zugespielt. Wenn ich vor dem Torwart gestanden bin und er war besser gestanden, hat er den Ball bekommen. Wenn ich ein Tor geschossen habe, war er der Erste da bei mir, wo gejubelt hat. Also das ist ein Miteinander. Du musst ja nicht jeden Tag essen gehen miteinander oder Händchen halten oder sonst irgendwas.
Ja.
Nein, dreht als Team auf dem Platz, das ist dein Job. Was du außerhalb machst, ist egal. Und dass du dich nicht mit jedem verstehen kannst, ist auch normal. Vielleicht hat der Jürgen und ich das übertrieben ab und zu. Ja, andererseits
hat es aber,
aber andererseits hat es da funktioniert, wie der Thomas gerade gesagt hat, wo es wichtig ist, nämlich auf dem Platz füreinander da zu sein.
Zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 1990, auch apropos Team.
Ja.
Man hat über die Führungsetage von Borussia Dortmund gesagt, dass die auch nicht immer so homogen agiere, wie das eigentlich zielführend wäre. Und deswegen hat man jetzt reagiert, indem man den Chef-Scout, den Kaderplaner, wie auch immer, Sven Mislintat freigestellt hat, nach sozusagen der Auffassung, es ist mindestens einer zu viel.
Ja.
Ist das sinnvoll oder ist das gar überfällig gewesen?
Eher überfällig, würde ich sagen. Also ist ja schon tatsächlich so, dass man sich seit Saisonbeginn gefragt hat, bei Borussia Dortmund, du hast Matthias Sammer als Berater, du hast Lars Ricken, du hast Sebastian Kehl, du hast Sven Mislintat. Wer macht eigentlich was?
Und Watzke schwebt irgendwie auch noch über allem.
Jeder hat ja sein Ding gemacht, das ist das Schlimme.
Genau.
Nicht was macht jeder, sondern jeder für sich.
Genau, und wer hat am Ende die Entscheidungsgewalt? Wie sind die Hierarchien aufgeteilt? Da war beim BVB Tohu Wabohu und jetzt... schärft Lars Ricken sein eigenes Profil auch, indem er erstmal eine Ansage an Matthias Sammer macht. Hör mal, ist vielleicht nicht so gut, wenn du als unser Berater nach Champions-League-Spielen permanent unsere Mannschaft zerrupfst. Und hat sich halt von Sven Mislintat getrennt. Und ich finde, der alte Spruch, viele Köche und so weiter, der galt halt bei Borussia Dortmund. Und dieser Schritt ist einer in die richtige Richtung.
Siehst du das auch so?
Ja, definitiv. Es war auch ganz smart, finde ich, das nicht sofort im Zuge der Kovac-Verpflichtung zu machen, sondern dann nochmal die Woche ins Land gehen zu lassen, um eine klare Struktur zu haben. Mislintat hat damals ja eher von Watzke eingesetzt, der, genau wie du sagst, über allem noch schwebt, aber selber ja auch sagt, irgendwann möchte ich mich zurücknehmen. Und das kannst
damals
du ja auch nur machen.
Damals war Terzic noch Trainer, Mislintat hat Terzic vertraut.
Genau. Und wenn er sich zurückziehen will irgendwann, ich finde es immer wieder spannend, dass Sebastian Kehl dann wieder durchkommt und tatsächlich dann auch der starke Mann wird und das auch immer wieder schafft, jetzt wieder durch einen ganz geschickten Schachzug. Und dann sind wir bei deinem Thema, wird das halt in dieser Saison noch etwas oder dafür hat man Kovac ja auch geholt, zu sagen, wir wollen in der nächsten Saison nochmal neu aufbauen. Und vielleicht durch diese Ruhe und dieses Machtgefüge jetzt kann das funktionieren. Oder auch nicht, sagt Thomas. Raus, bitte.
Manchmal ist die Zeit bis zur Antwort aussagekräftiger als die Antwort selber.
Ja, wenn wir mal drüber nachdenken, also weil du sagst, Sebastian Kehl, der starke Mann. Also Sebastian ist sicherlich in den letzten Monaten oder weiß nicht wie lange nicht der starke Mann gewesen. Diese Vertrags-
ja, aber dass das immer wieder schafft,
diese,
dass er da bleibt.
Ja, aber ne? Diese Vertragsverlängerung mit ihm, diese Eierei, die ging ja auch, wie lange ging die jetzt? Keine Ahnung. Dann wird ihm Lars Ricken, wurde ihm ja vorgesetzt. Es ist ja nicht, der steht über ihm. Das darfst du auch nicht vergessen. Also im Grunde wurde er enteiert. Und da hat sich natürlich Sebastian Gedanken gemacht, so, mache ich überhaupt weiter? Macht das für mich noch Sinn? Was habe ich überhaupt noch zu sagen? Und wenn's, und in Dortmund gibt es nur einen starken Mann, und das ist Aki Watzke. Und egal, wo der hingeht oder nicht mehr in welchem Amt er ist, er wird immer der starke Mann bleiben. Und deswegen hat er versucht, natürlich seine Leute auch aus meiner Sicht da unterzubringen. Lars sicherlich.
Aber eigentlich hat er da ein ganz gutes Beispiel in München gehabt, ne? Dass der starke Mann, wenn er geht und seine Leute unterbringt, nicht immer alles funktionieren muss. Das hat ja hier auch dann nicht funktioniert.
Da hast du recht,
Lothar. Und dann ist Aki Watzke wahrscheinlich in Zukunft gefragt, vielleicht dann auch wieder ein bisschen auch nach außen mehr Einfluss zu übernehmen, um das zu reinigen wieder. Uli Hoeneß hat es gemacht. Wie es bei Bayern nach unten gegangen ist, mit 2, 3 Personen, ist eben Klartext gesprochen worden, hat man neu besetzt. Und
das ist natürlich kein Modell für die Zukunft. Ne? Es gibt ja immer zwei Lesarten. Das eine ist, man sagt, okay, der vermeintlich starke Mann, der es über Jahrzehnte geprägt hat, sollte wieder übernehmen, bei den Bayern auch noch Rummenigge. Auf der anderen Seite heißt das natürlich, dass man nie Leute entwickeln wird, die dann irgendwann das Ganze dann auch selbstständig sozusagen übernehmen.
Das Machtvakuum ist dann vielleicht zu groß. Ne? Jemand wie Aki Watzke ist natürlich eine Persönlichkeit im deutschen Fußball, die den auch international mitgeprägt hat, in sehr vielen Gremien vertreten ist und natürlich auch grundsätzlich eine sehr, sehr aussagestarke Person ist für den deutschen Fußball allgemein. Und wenn so jemand so langsam zurücktritt, bei Uli Hoeneß ist es genauso. Jetzt haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Über die Bayern macht er ja auch schon wieder noch mal ein bisschen Thematik. So.
Kommen
wir später. Machen wir später. Genau, also da können wir nachher wieder schön
anknüpfen.
Ja, aber ich glaube, das
war's. Also ein Wort vielleicht noch zu Mislintat, Lothar, von dir.
Ja, ich habe es ja nur von der Entfernung mitbekommen. Ja. Und für mich eine logische Konsequenz beim BVB, dass man sich von ihm getrennt hat. Und ich bin sowieso auch einen Berater wie Matthias Sammer. Zu was braucht Sebastian Kehl oder Lars Ricken einen Berater? Den braucht vielleicht Watzke, weil er nie so hoch gespielt hat und weil er auch nicht tagtäglich da ist. Ja, ich glaube nicht, dass er Bundesliga gespielt hat oder Nationalmannschaft.
Aber 5-mal an der Torwand, glaube ich, getroffen.
Ja, das kann er, Ja. Also, ja, er hat schon Fähigkeiten. Also, brauche ich einen sportlichen Berater von außen, der ja eigentlich gar nicht von außen ist, sondern er ist ja von innen. Ja? Ich kann es nachvollziehen. Aber dann ist, und das haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon gesagt, dann darf ich eben nicht diese Tätigkeit. Und ich weiß, dass er jetzt am Dienstag ist das Spiel gegen Sporting, oder?
Ja,
da ist,
oder weiß ich gerade gar nicht.
Ja, jetzt das Spiel gegen Sporting, am Dienstag oder Mittwoch in der Champions League, ist ja Matthias Sammer nicht bei Amazon dabei. Aber der war auch gar nicht eingeteilt.
Ist doch, genau.
Der war gar nicht eingeteilt in diesem Spiel.
Genau.
Aha.
Ja. Und deswegen ist er auch nicht dabei.
Ja. Also, und warum nicht,
ja, weil er nicht jede Woche eingeteilt ist und nicht immer beim gleichen Spiel. Also das ist im Endeffekt...
Ich finde, das sagt alles aus.
Das habe ich gestern so erfahren. Also es ist jetzt nicht die Aussage von Lars Ricken, hey, du machst jetzt kein Dortmund-Spiel mehr bei Amazon, sondern es wäre dieses Spiel sowieso nicht bei Matthias.
Aber es klang so, als hätte Ricken im Prinzip gesagt, du machst nicht mehr.
Nicht mehr, ja. Aber das ist ja noch nicht der Fall, weil dieses Spiel hätte er nach meiner Information sowieso nicht gemacht.
Okay, also ein Wort noch zu Mislintat. Ich glaube, in einer anderen Funktion, bei einem anderen Club, er hat große Qualitäten als Diamantenauge, wie auch immer. Das wird man dann vermutlich woanders dann wieder erleben. Aber jetzt im Moment hat Borussia Dortmund eben so entschieden, haben wir jetzt besprochen, sich von Mislintat zu trennen. Wir sprechen gleich unter anderem, ist ja schon hier gefordert worden, über die Bayern, über den Titelkampf, über das große Spiel am kommenden Wochenende, Leverkusen gegen Bayern. All das gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den Titelkampf. Es war ein Wochenende der Bayern, die ihren Vorsprung auf Bayer Leverkusen um 2 Punkte ausgebaut haben und die Kai Dittmann am Freitag souverän Werder Bremen schlugen.
Ein Kane, ein Kuss und der Wahnsinn von 29 in Folge verwandelten Elfmetern bei Harry Kane. Die ersatzgeschwächten Bremer verteidigten wacker in der 54. Minute Handspiel. Jung gegen Harry Kane, die Bayern-Überlegenheit bisher ohne Tor. Dann kam Kane, 56. 1:0, sein 20. Bundesliga-Treffer. Ole Werner saß gesperrt auf der Tribüne und ahnte, das wird enorm schwierig. Auch sein Co. unten, Patrick Kohlmann, konnte da nichts mehr ausrichten. die Bayern mit dem eingewechselten Leimer auf den eingewechselten Sané in der 82. Minute mit dem 2:0. Sané 64 Sekunden gerade auf dem Feld. In der Nachspielzeit, dann 5 Minuten Nachspielzeit, waren angezeigt, noch einmal Strafstoß. Wieder ist es Jung, der erwischt hier Musiala, die Chance für Harry Kane. Der trifft zum 29. Mal in Folge vom Punkt. Die Bayern gewinnen auch das 6. von 6 Bundesligaspielen in diesem Jahr.
Weißt du, was ich meine?
Thomas, wie viele Elfmeter hast du geschossen?
Ich glaube, Gott sei Dank keinen für meine Mannschaft.
Nee, insofern auch keinen Fernschuss.
Ich durfte nie, nee. Wir hatten bessere Schützen.
Gut, Lothar hat Elfmeter verschossen, haben wir eben besprochen, aber auch viele verwandelt.
Ja, ich glaube, es waren 33 in der Bundesliga und 30 verwandelt. Also Harry Kane müsste jetzt die nächsten 4 verschießen, dann wäre ich in der Folge besser wie er, aber das macht er nicht, er ist so sicher.
Also, was macht diese Technik so? Ist das, also man neigt ja dann immer zu Superlativen, aber ist das die beste Technik?
Es geht ja nicht um die Technik, es geht ja erstmal um Kopf. Ne?
Aber er trainiert es auch. Ja, das ist, finde ich, spannend.
Ja,
das heißt,
erstmal den Kopf.
Elfer kannst du nicht trainieren. Doch, du kannst.
Du kannst es freilich trainieren. Das ist klar. Du kannst Freistöße trainieren, du kannst Eckbälle trainieren, du kannst auch Elfmeter trainieren. Das ist aber ein Engländer trainieren kann. Das ist ja eigentlich das Verwunderliche an der ganzen Geschichte. Aber
das ist ehrlich gesagt der Satz des Abends.
Ja, trainieren kann er schon, aber das auch trifft, meinst du?
Aber so schon seine Körperhaltung, die Konzentration, er fokussiert sich. Ja? Das gehört alles zum Ablauf dazu. Ja, die Schritte, wo er anläuft, ja, wie er den Ball hinlegt. Dann auch, wie er den Ball häufig, ja, und dann beim zweiten Elfmeter hat er ja so einen kleinen Stopp eingelegt, nochmal auf den Torwart geschaut. Ja, also er macht im Endeffekt viele Kleinigkeiten, die dann zum perfekten Elfmeter beitragen.
Und er dreht es einfach Ablauf. Um. Er schafft es, dass der Torwart Angst vor ihm hat und nicht umgekehrt.
Sehr gut. Das ist den Ablauf kannst du trainieren, die Situation vielleicht jetzt nicht unbedingt in so einem Spiel. Oder
ja, aber trotz alledem, einmal läuft er hin, ohne auf den Torwart zu schauen. Mhm. Das war beim ersten Elfmeter, beim zweiten hält er nochmal an und schaut auf den Torwart. Also er hat dann auch schon mehrere Abläufe, ja, was ja auch gut ist für ihn, schlecht für den Torhüter.
Ich würde schon so sagen, Christina, also je besser du das trainiert hast, inhaltlich, umso eher kannst du es abrufen unter den Umständen eines Spiels. Das ist ja noch steigerbar. Es war jetzt Werder Bremen bei allem Respekt. Aber wenn Harry Kane 26 im WM-Finale gegen die Deutschen, gegen Neuer verwandeln soll, dann ist der Druck dann nochmal.
Ja, jetzt anders, hat er mit Neuer zusammen trainiert. Genau. Insofern, das
wäre dann nochmal ein Druck.
Thomas Tuchel mit Nagelsmann, ne? Höre ich jetzt gerade schon das Endspiel.
Stimmt.
Und bei den Dingern, so wie Kane sie schießt, da fragt man sich immer, wie passt so viel Power und so viel Präzision in einen einzigen Schuss? Ich meine, der hat eine hohe Trefferquote, dass der Keeper in die andere Ecke springt, aber selbst wenn er die Ecke hat, kommt der schon nicht dran. Also das ist wirklich eine Monsterqualität.
Absolut. Warum sind die Bayern so stabil? 19 Gegentore, obwohl Lothar Matthäus sagt, sie bräuchten noch einen Abwehrchef.
Ja, das ist der Trainer, glaube ich, ne? Der Abwehrchef, ne? Der selbst mal Innenverteidiger gespielt hat, weil er hält ja an den beiden immer fest, an den beiden Innenverteidigern. Ist egal, ob sie auch mal 3 Gegentore in der Champions League bekommen oder auch nicht. Und sie haben auch eine Phase gehabt, das in der Bundesliga, wo sie 0 gespielt haben. Am Anfang hat es nicht so funktioniert, aber ich glaube, er weiß genau, wie wichtig Vertrauen ist für diese beiden. Und deswegen gewinnen sie auch diese Spiele, die ja so, sind ja so Pflichtspiele, ne? Wo man nur denkt, so Freitagabend, nächste Woche ist viel wichtiger, Champions League, wir wollen ins Finale.
Stabil bezieht sich auch auf die Punkteausbeute. Die Bayern waren ja defensiv gegen Kiel zum Beispiel, haben sie ja durchaus Angebote gemacht, aber sie gewinnen jetzt im Kalenderjahr 2025 halt alles.
Ne? Ja, ich glaube, das ist die große Stärke im Moment auch der Mannschaft und diese Überzeugung auch. Auch als es ein bisschen enger wurde, sie werden ja nicht nervös, ne? Zumindest in der Bundesliga nicht.
Es ist die beste Saison seit 9 Jahren, ne? 2015, 16 zuletzt dann so eine hohe Punkteausbeute. Wieder, ne?
Ja, jetzt, ja, es war lange fast pari mit Tuchel, ne? Aber jetzt kommt's
rein. Ich finde es sogar ganz Statistik gut, dass er gegen Kiel noch 3 Tore bekommen hat.
Weil?
Weil dann kann er den Finger in die Wunde legen, ja, weil es waren ja vorher auch schon nicht nur die 3 Tore in Rotterdam, sondern man hat gegen Freiburg ein Gegentor bekommen, man hat gegen Kiel 2 Gegentore bekommen, also es waren ja immer wieder Gegentore da, aber es liegt, und das habe ich auch gesagt, es liegt ja nicht nur an den 2 Innenverteidigern, die sind die ärmsten Schweine, wenn die anderen nicht mit nach hinten verteidigen, wenn sie vorne stehen bleiben, ja, dann ist eben Upamecano und ein Kim, ja, aber ich habe ja gesagt, vielleicht fehlt mir da ein Leader, der ist ein richtiger Abwehrchef, das ist für mich Kim nicht, weil er mit sich zu tun hat und Upamecano auch nicht, aber so einer, der die Abwehr eben organisiert, das würde vielleicht Bayern München noch gut zu Gesicht stehen. Wenigsten Gegentore, auf jeden Fall. Ja, das hat auch Kompanie gesagt. Wir haben ja weniger Gegentore wie alle anderen. Wir kritisieren immer die Abwehr. Das ist eigentlich schön, wenn man so kritisiert wird, wenn man die wenigsten Gegentore bekommen hat, dass man eine schlechte Abwehr hat. Nur, nochmal, wenn ich die Gegentore gegen Kiel sehe, Die haben ja nicht mehr wehgetan.
Lass uns vorausgucken. Reicht das für Celtic? Viele haben gesagt, hui, gut, dass es nicht City geworden ist, aber Celtic hat schon auch viel Speed im Spiel nach vorne.
Ja, zu Hause noch mit ihrem Publikum, ja, aber auswärts hat man sich auch in Dortmund spielen sehen. Da sind sie 7-1, glaube ich, untergegangen.
Ja, richtig? Ja, ich glaube auch.
Zu Hause, Achtung, FC Bayern. Hier in der Allianz Arena machen sie alles
klar. Hat einer von euch beiden da gespielt? Es gilt der Celtic Park als lautestes Stadion Europas?
Das ist immer eine persönliche Wahrnehmung, finde ich. Ich habe da mal gespielt, ja. Ist schon sehr laut, aber gut, haben auch andere Stadien erlebt. Also ich finde, wenn du, Beşiktaş Istanbul, wenn du da gespielt hast, ne, und das ganze Pyro und die Bengalos da losgehen, also das ist eine andere Stimmung als in Celtic oder in Glasgow.
Ich habe als Reporter auch beide Stadien erlebt. Ich fand das auch extrem.
Das ist schon sehr laut. Ja. Ne? Also deswegen.
Aber bei Celtic geht es von 0 auf 100 total ab, ne?
Das ist es halt. Also das ist berühmt-berüchtigt. Das haben die Bayern ja sogar im Moment einen ganz langen Artikel schon auf der Homepage, was die Stimmung ausmacht da im Celtic Park. Also und das vielleicht beim leichten Dieselregen. Aber Wort Company, das verteilt den gut gelernt? Beim HSV.
Beim HSV.
Das kam jetzt nicht von mir. Beim HSV. Wichtiger.
Okay. Schau mal Ihr Outfit an.
Ja, ja, genau.
Das hast du gesagt,
ich sage 1860, nee, sagt sie HSV.
Sehr schön. Der Celtic, also gehen die Bayern da durch oder wird das schwerer als der ein oder andere vermutet?
Ich war als 13-jähriger Junge bei Celtic im Stadion, beim Champions-League-Spiel gegen AC Milan.
Mit deinem Vater im Zweifelsfall.
Hansi hat mich mitgenommen.
Ja.
Und beim You Never Walk Alone vor Anpfiff muss ich wirklich sagen, auch als 13-jähriger pubertierender Junge sind mir die Tränen gekommen, weil es ist wirklich überwältigend. Aber, auch das haben wir gerade schon gesagt, in München kann gegen Celtic nichts anbrennen.
Mal schauen. Auf alle Fälle werden wir dann sehen, wie stabil die Bayern auf internationalem Niveau ist. In Rotterdam konnte man Zweifel bekommen, aber vielleicht ist man jetzt ja auch die nächsten Entwicklungsschritte gegangen. Es steht das Spiel vor der Tür gegen Bayer Leverkusen am kommenden Samstag. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch auf das zu schauen, was hat Bayer Leverkusen an diesem Wochenende gemacht. Nun, sie haben 0-0 gespielt in Wolfsburg und sie haben maximal rotiert. 8-mal hat Xabi Alonso rotiert und er hat unter anderem auf Wirtz verzichtet, der dann aber ganz kurz vor Schluss, das war schon in der Nachspielzeit, eine XXL-Chance, sagt man dann, hatte, die wir bestimmt auch jetzt exakt sehen können. Und wenn er sie genutzt hätte, dann wäre der Plan von Alonso in Gänze aufgegangen. So war das aber nicht der Fall. Und deshalb erhebt sich die Frage, hat der Coach sich da, Thomas,
vercoacht?
Ich sage jetzt mal verspekuliert.
Aber die Szene ist geil, ne? Wie er die da austanzt.
Dann noch mit der Pike. Alles
im Prinzip. Alles.
Ja. Absolut.
Ist doch ein Genuss, der Junge, oder?
Ich habe ihn noch gegen Köln gesehen am Mittwoch.
Es ist schon.
Alles richtig, nur nicht drin.
Also, er hat ihn, glaube ich, schon. Er hat ihn letzte Saison auch schon öfter mal draußen gelassen, ne? Der hat von Anfang an gespielt.
Das ist nichts Neues für mich. Auch vor ein paar Wochen in Dortmund war er ja auch draußen.
Ja, das hat aber andere Gründe.
Aus anderen Gründen, ja. Aber trotzdem hat er nicht gespielt und ist trotzdem reingekommen. Und man hat in Dortmund ja gewonnen.
So,
also es hat auch häufig funktioniert
von der Bank.
In dieser Form, dass Wirtz von der Bank gekommen ist, so in der 60., 70., auch in der Vorrunde.
Wir hören einmal vielleicht Xabi Alonso dazu, der nach dem Spiel vom Reporter dazu befragt wurde.
War es auch jetzt im Nachhinein richtig, auf Wirtz zunächst zu verzichten?
Normalerweise, nach Spiel zu analysieren, ist es sehr, sehr einfach. Aber es ist meine Arbeit, Entscheidungen zu treffen vor dem Spiel. Und I don't regret it.
Sie wissen es nicht wirklich, oder?
No, ich habe gesagt, ich will immer flow auf dem Platz. Aber man muss verstehen, dass er will auch erholen und sein Impact war gut zweite Halbzeit, das war mehr oder weniger der Plan, aber wir waren in der Nähe.
Also Xabi Alonso hat ja 1000 Entscheidungen richtig getroffen in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Auch gestern gab es Gründe, 120 Minuten gegen Köln. Und dennoch kann man natürlich auch von der anderen Seite her argumentieren, dieses eine Spiel vor dem Bayern-Spiel vielleicht ein anderes Signal zu setzen und zu sagen, heute muss ich Wirtz Auch Frimpong hat zum Beispiel nicht gespielt, auch Schick. Müssen sich ja einfach nochmal durchbeißen, damit man eben die Ausgangsposition vor dem Bayern-Spiel so optimal wie möglich gestaltet.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt im Nachhinein sagt, dass er vielleicht die Zahl 8 Änderungen auch als zu viel erachtet. Vielleicht hat er die zweite Mannschaft, sag ich jetzt mal so, etwas überschätzt.
Und es waren natürlich auch Änderungen wie Radetzky im Tor,
Grimaldo, der nicht durfte
und so weiter.
Was mich allerdings wundert, ist, dass er halt mit Wirtz die Kreativität rausnimmt, mit Frimpong noch die Geschwindigkeit rausnimmt und das so in der Kombi. Das wird er jetzt vielleicht, wenn er es nochmal entscheiden dürfte, anders machen.
Was wir nicht wissen ist, was haben die Spieler mit ihm besprochen? Was wir nicht wissen ist, wie geht's Wirtz wirklich? Und wir gehen immer davon aus, dass Spieler an ihr Maximum gehen. Sie sollen die Leistungsfähigkeit auch erhalten. Auch bei dieser Fülle der Spiele und dann auch gegen Köln in so ein schweres Spiel zu gehen. Auch da hat man ja gemerkt, wie viel Kraft das gekostet hat. Das wäre vielleicht auch ein zu großes Risiko. Und wenn du dann dir vorstellst, dass Wirtz sich vielleicht bei so einem Spiel noch eine Blessur dann zuzieht und dann geht's gegen die Bayern, hätten wir genauso gesagt. Xabi Alonso hat sich vercoacht. Also grundsätzlich dafür müssen
Christina,
wir sorgen,
ich würde ein bisschen widersprechen.
Ja, hau raus.
Weil ich glaube, als Spieler würdest du lieber anfangen und dann irgendwann rausgehen. Also du musst schon mit der besten Kapelle spielen, finde ich.
Und dann raus.
Solltest du machen und dann kannst du wechseln. Dann.
Du darfst aber nicht 8-mal wechseln,
du hast
das ist ja dein Problem.
Aber wenn wir es jetzt mal auf Wirtz kaprizieren.
Und Schick hast du ja, glaube ich, auch angesprochen.
Aber Schick und Boniface
gespielt.
So, du hast die beiden erst. Aber Schick hat auch ein Erfolgserlebnis natürlich. Auch
Boniface auch.
So, ja. Von daher, also ich hätte die schon spielen lassen. Also ich hätte schon überlegt, die von Anfang an zu bringen.
Also jetzt dann, speziell auf Wirtz bezogen.
Auf Wirtz, auf jeden Fall.
Das muss man natürlich auch sagen, in heutigen Zeiten ist natürlich eine Leistungsdiagnostik so, oder dass vielleicht die medizinische Abteilung gesagt hat, okay, also wenn er jetzt 90 Minuten geht, dann droht tatsächlich irgendwas Muskuläres. Aber du sagst besser.
Aber dann darf er nicht auf der Bank sitzen. Dann ist er nicht einsatzfähig.
Das ist auch meine Meinung. Wenn sowieso dann in der 50., 60. Minute reinkommt, dann kann er von Anfang an spielen und in der 60. Minute sich auswechseln lassen. Ja. Dann macht er sich auch anders warm. Auch kopfmäßig bist du ganz anders bei der Sache. Also wenn ich weiß, dass ich eine Belastungssteuerung vorhabe mit einem Spieler namens Wirtz und ich muss ihn vielleicht sowieso bringen nach einer Stunde, dann kann er auch von Anfang an 60 Minuten spielen und vielleicht 2-0 in Führung gehen und dann raus.
Also du hättest es immer im Nachhinein natürlich bewertet.
Nein,
sinnvoller gefunden, mit Wirtz anzufangen?
Ja, sollen immer die Besten spielen. Ja, also das ist meine Meinung gerade, weil sie ja jetzt keine englische Woche haben. Sie haben ja direkte Qualifikation geschafft. Also sie spielen nicht in dieser Woche. Und dann hätte man ja wieder Zeit gehabt, die Spieler im Endeffekt zu schonen. Andererseits, wie gesagt, Alonso, für mich hat er so viel richtig gemacht in den letzten 19, 20 Monaten. Ja. Und wenn jetzt das der Grund ist, wenn er zum Schluss reingeht, hat er wieder alles richtig gemacht. Von dieser Seite her will ich jetzt nicht von einem Fehler sprechen, aber ich bin auf deiner Seite. Vielleicht heute wird er die Entscheidung mit dem Wissen von gestern, vielleicht wird er sich dann anders entscheiden.
Was, Felix, bedeutet das denn nach Meinung der Userinnen und User für den Titelkampf?
Ja, erstmal der Blick mal kurz noch auf die Bayern. Eben Freitagabend das 3-0 gegen Bremen. Der 7. Bundesligasieg in Serie, 65 Tore in 21 Spielen. Die Hammer Gaudi, würde man in Bayern sagen. Und Lukas Radetzky ist ein bisschen überrascht. Wir haben uns nicht vorgestellt, dass sie so stark spielen. Also man hat vielleicht in Anführungszeichen mit ein bisschen weniger Gegenwehr gerechnet, was den Titelkampf betrifft. Gerade sieht es nach den Bayern aus. Und Samstag eben dieses Spiel, 18.30 Uhr, Bayer gegen Bayern in Leverkusen. 11 Punkte Vorsprung sind möglich, deshalb einschalten, unbedingt ab 17.30 Uhr zugucken. Und danach gibt es eine Sky 90 Spezialausgabe in Leverkusen mit Fernando Caro, mit Max Eberl, mit Lothar Matthäus und natürlich auch mit Patrick Wasserzieher. Ein besseres Topspielprogramm ist quasi nicht möglich.
So ist das. Da melden wir uns ab 21 Uhr. Freuen wir uns schon sehr drauf. Die Namen sind ja eben gefallen. Werden wir nachher auch noch mal drauf hinweisen. Jetzt hören wir noch mal Stimmen von Bayer Leverkusen zu dem Rückschlag im Titelkampf.
Ja, ist das ein entscheidender Rückschlag schon im Kampf um die deutsche Meisterschaft?
Das macht es nicht einfacher für die nächste Woche. Aber wenn wir nächste Woche siegen sollten, ich glaube, dann lebt es noch. Aber ja, jetzt braucht es schon einen Sieg.
Der Vorsprung ist ein bisschen groß, aber wir fokussieren in uns. Wir wissen, was ist die Situation, aber kein Stress, keine Angst. Wir weitergehen. Nächstes Spiel ist top und wir werden versuchen wieder.
Natürlich hätten wir gerne heute 3 gehabt, aber unser Selbstvertrauen ist knackst das nicht an, sondern wir haben nächste Woche, wir bereiten uns jetzt gut vor auf München und dann werden wir eine Top-Leistung zeigen und in der Bayer Arena sind wir schwer zu schlagen.
Das heißt also, Sie glauben weiter an eine Titelchance zumindest?
Ja, es gab ja schon mal im Herbst keine mehr und dann gab es doch wieder eine, vielleicht ändert sich das ja wieder.
Ja, beispielsweise in Gestalt eines Sieges, das wäre dann sicherlich Voraussetzung am kommenden Wochenende. Wie klang das? Glaubt Bayern noch an eine realistische Chance? Oder haben sie eher die These, die du vertreten hast, wir spielen dieses Jahr keine Meistersaison, weil zu viele Unentschieden, zu viele Punktverluste, auch gegen die nicht ganz so großen Kaliber?
Also erstmal super Reporter, muss ich sagen, vor Ort. Simon Rolfes hat tatsächlich...
Auf die Fragen wären auch noch andere gekommen.
Genau. Nein. Also Simon Rolfes hat natürlich schon auch mit diesem kleinen Schmunzeln das beantwortet bei dir, aber trotzdem ist es ja auch schön, dass er nicht aufgibt. Das ist ja auch in seiner Position gar nicht zielführend.
Ja, du merkst, Leverkusen hat andere Ansprüche mittlerweile. Ne?
Natürlich,
also die sagen nicht, hey, Saison, erste vier, sondern... Ja.
Also vor allen Dingen, wenn man auf die letzte Saison guckt, wann kam eigentlich Leverkusen? Das kam ab Spieltag 17. Da haben sie 8-mal es geschafft, noch in 90 plus Tore zu machen. Das heißt, es ist noch ein bisschen Potenzial, auch diese Geschichte nochmal vorzuschreiben, ob man das dann noch ein zweites Mal schafft. Deswegen bin ich da so zweifelhaft. Aber grundsätzlich, rein statistisch gesehen, könnte man daran nochmal anknüpfen.
Ja, wichtig ist erstmal dann ein Sieg gegen die Bayern am kommenden Samstag. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es durch.
Aber könnte ein Sieg die Dinge nochmal in Bewegung bringen?
Ja, 5 Punkte ist dann schon...
Torverhältnis spricht auch für Bayern.
Ja, dann sind 6 Punkte, 2 Siege. Ja, oder 2 Niederlagen, 2 Siege. Ja, aber dann muss Bayern schon wirklich wieder eine kleine Krise haben, wie Spiele in Mainz zum Beispiel. Ja, dann, nein, also wie gesagt, alles ist möglich, aber natürlich 8 Punkte. Und eben die Situation, dass Leverkusen jetzt gewinnen muss, spricht sehr viel für den FC Bayern.
Und die Bayern wissen, dass sie die Möglichkeit haben, mit einem Sieg im Grunde genommen die Dinge schon fast final zu klären.
Ja, ich glaube auch, dass es ein wichtiges Ausrufezeichen wäre von Bayern, einfach auch zu sagen, wir können Leverkusen jetzt auch mal schlagen. Und sie bleiben halt der Zweite und nicht der Erste wie letztes Jahr. Ich glaube, dass es einfach eine Image-Sache auch ist. Die Bayern wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ich glaube nicht, dass noch irgendwas passiert. Das Bayern wird auf jeden Fall deutscher Meister, glaube ich. Dass Leverkusen, Bayern müsste ja 3-mal verlieren und Leverkusen alles gewinnen, schon theoretisch. Und das ist eigentlich unmöglich, das haben wir gerade gesehen. Aber Uli hat es ja auch gesagt, den nimmt Leverkusen schon ernst. Und das finde ich auch zu Recht, weil sie haben nach wie vor einen sehr, sehr guten Kader. Sie haben einen sehr, sehr guten Trainer und sie spielen auch eine gute Saison. Sie spielen vielleicht nicht die Meistersaison vom letzten Jahr, haben vielleicht nicht das nötige Quäntchen Glück. Aber ich glaube, für Bayern ist es trotzdem so, um nochmal zu untermauern, wir sind eigentlich deutscher Meister, die Nummer 1 in Deutschland. Also deswegen ist dieses Spiel auch aus der Hinsicht schon sehr, sehr wichtig für die Bayern.
Also ein 8-Punkte-Vorsprung zu diesem Zeitpunkt der Saison hat ein Tabellenerster noch nie abgegeben. Jetzt haben wir natürlich die besondere Situation, dass wir gegeneinander spielen. Das heißt, eigentlich ist das Thema durch. Sollte Leverkusen gewinnen gegen die Bayern, dann
kommt es wieder vor.
Dann gibt es noch so ein kleines lodernde Glut, wie Edmund Stoiber mal sagte. Aber
könnten sie nicht in der Champions League gegeneinander treffen?
Wäre möglich.
Ja, im Viertelfinale.
Wäre möglich.
Das wäre mal spannend. Ja. Auch.
Aber klar ist, also wenn noch was gehen soll, dann müsste bei Leverkusen am kommenden Wochenende, und das macht diese Partie unter anderem so spannend, gewinnen. Das ist ganz klar. Spannend ist auch die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit Florian Wirtz? Man hat jetzt schon gemerkt, so unter der Woche gab es die eine oder andere Avance von den Bayern. Uli Hoeneß hat angefangen, es wäre schon ein Traum, diesen Spieler bei uns zu haben und so weiter und so fort. Und auch dazu hat sich gestern Simon Rolfes geäußert.
Haben Sie schon einen Anruf aus München bekommen?
Na, ist ja schön, dass die Münchner unsere Spieler so schön finden und gut finden und sich darüber Gedanken machen. Und wir finden unsere Spieler auch gut. Das ist ja in Tat so.
Rechnen Sie denn damit, das wäre ja so klassischer Bayern-Stil, vor so einem Spitzenspiel nochmal so die ein oder andere Lunte zu legen?
Nein, also keine Ahnung, nein. Aber faktisch nein.
Aber wäre ja eigentlich sonst so Bayern-Stil immer gewesen, ne? Um Unruhe reinzubringen. Da brauchen sie es gar nicht im Moment, weil eben die Dinge schon so sind, wie sie halt sind.
Ja, genau das. Also ich glaube, allein, dass sie es immer wieder zum Thema machen, dass es besprochen wird, dass es auch medial immer wieder in den Fokus gerückt wird, reicht das schon an Unruhe. Ja, und wie du gesagt hast, das ist natürlich der Bayern-Stil, den man jetzt auch schon über Jahre kennt.
Wie verhält sich das denn inhaltlich? Haben die Bayern, rechnen sich die Bayern nach all diesen Aussagen, die du auch hörst und wahrnimmst, eine ernsthafte Chance aus, Wirtz zu bekommen? Das wäre ja nicht ganz günstig.
Ja, der FC Bayern will immer die besten Spieler und das sind ja Aussagen, die eigentlich immer von Uli Hoeneß kommen. Ne? Das ist ja nicht jetzt der FC, ist ja. Der FC Bayern, ist ja der FC Bayern, ja, aber es sind ja andere verantwortlich auch da, die eigentlich dann Uli reden lassen und Uli legt dann natürlich gerne, das hat er ja auch schon früher gemacht bei anderen Spielern, immer wieder so ein bisschen Unruhe zu zündeln bei den stärksten.
Aber er will ihn auch wirklich, oder?
Glaubst ja, freilich will er ihn, ja, ja. Und ich glaube sogar, dass es wirtschaftlich machbar ist, aber will ist Florian Wirtz, das ist ja die andere Geschichte und ich habe das Gefühl, dass Florian Wirtz bis zur Weltmeisterschaft 26 in Leverkusen bleibt. Ich glaube, er will sich fokussieren, nicht jetzt auf diese Saison alleine und auf die nächste Saison, sondern dieses große Ziel von einem Musiala, von einem Wirtz. Das sind ja nicht nur nationale Titel, die sind wunderschön, aber Weltmeister zu werden, dieses große Ziel vor Augen mit einer guten Mannschaft, mit einem tollen Trainer, das sind die Ziele, die sie haben. Und ich glaube, dass jede Veränderung oder jede Schlagzeile, weil er steht ja hier anders im Fokus wie in Leverkusen, nochmal medial. Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Ich würde auch nicht nach Real Madrid gehen. Er ist ein junger Spieler, kann noch einiges dazulernen, vor allem wenn Alonso bleiben sollte in Leverkusen. Deswegen glaube ich nicht, dass nach dieser Saison Wirtz
also du glaubst, Leverkusen verlassen wird. Wirtz bleibt eher in Leverkusen. Vielleicht verlängert man mit einer Ausstiegsklausel für 2026. Sein Vertrag läuft aktuell bis 27. Das wäre ja,
dann wäre er 26 ja sowieso rauskommen. Ja. Da braucht er gar nicht verlängern. Aber ich gehe davon aus, dass Leverkusen ihn auch, ja,
Wenn er verlängern sollte noch weiter, dann gäbe es möglicherweise eine Ausstiegsklausel.
Genau, also viel so richtig.
Konjunktiv. Das so war es jetzt gemeint.
Ne? Genau, richtig.
Gut, also was glaubst du? Glaubst du, dass die Bayern da so eine Art Großangriff auf Wirtz in den kommenden Wochen noch starten?
Müssen sie, wenn ich mir gerade vorstelle, dass Wirtz zusammen mit Musiala spielt, wäre das natürlich traumhaft. Und grundsätzlich finde ich es ganz spannend, weil du sagst, Uli Hoeneß macht das immer. Früher war es dann die Duelle gegen Werder Bremen, dann gegen Dortmund mal vor solchen wichtigen Spielen wurde was gesagt. Mittlerweile ist Uli Hoeneß Ehrenpräsident. Und als Ehrenpräsident darf man doch auch offiziell träumen. Also da sehe ich gar nicht mehr diese Giftpfeile, wie es früher hieß, die geschossen werden, sondern in seiner Funktion jetzt darf er das ja auch in aller Ruhe auch vermitteln. Grundsätzlich aber finde ich deinen Aspekt sehr spannend. Ist es dann für dich, dass Alonso den Spieler Wirtz noch mal besser macht? Weil ja, aber jetzt haben wir gerade vorhin Companiso gelobt, dass er auch Dinge gut macht als Coach und ihn vielleicht auch fördern kann, auch als Mensch, als Persönlichkeit, weil ich finde, die Bayern haben unter Kompanie eine unglaubliche Ruhe entwickelt auf dieser Position. Der gibt so viel Stabilität. Da würde sich aus meiner Sicht auch ein Florian Wirtz sicherlich wohlfühlen können.
Thomas, was glaubst du? Wohin zieht es Wirtz?
Ich habe eine ganz andere, oder ich mache mir ganz andere Gedanken. Ich überlege, ob Wirtz und Musiala auf Dauer zusammenspielen können. Ob sie sich nicht beide dann ihrer Stärken berauben. Weil ich glaube, dass sie, also gerade bei Florian Wirtz habe ich das oft gesehen, wenn ich Leverkusen mal live gesehen habe. Der macht unwahrscheinlich viel für die Mannschaft. Das ist unfassbar, was der auch nach hinten arbeitet und nach vorne. Und ich weiß nicht, ob die beiden sich nicht, in der Nationalmannschaft geht das eine Zeit lang mal, glaube ich, ganz gut. Oder ist es vielleicht auch eine andere Konstellation, ob es bei Bayern wirklich so harmonieren würde. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Obwohl es sind unsere beiden besten Spieler, da gibt es gar kein Thema. Beide auf dem Weg zur Weltklasse, schon nah dran. Aber ich bin da habe ich eine gewisse Skepsis.
Der ein oder andere Satz sind schon Weltklasse. Muss Felix ganz kurz einmal damit zu reinnehmen. Was ist mit den Fans? Träumen die auch davon, dass Wirtz kommt?
Die träumen. Die Bayern-Fans. Und Fernando Caro freut sich übrigens auch, wenn Uli Hoeneß träumt, hat er gesagt. Aber wir haben genau auch diese Frage gestellt unter diesem Zitat. Bei welchem Verein sollte Wirtz denn seine Zukunft verbringen? Und da gehen die Antworten natürlich ein bisschen auseinander, aber es sind ein paar interessante Optionen dabei. Zum Beispiel nach der WM 26 bei Real hätte er noch ein bisschen Zeit. Wäre dann eventuell sogar mit Xabi Alonso ja möglich als Realtrainer dann. Und klar ist es seine Sache, aber die User tippen dann eben auch auf die Premier League, teilweise City oder Chelsea, die ja gerne auch mal Mondpreise bezahlen für solche teuren Spieler. Der FC Bayern wird genannt, aber auch der FC Barcelona. Mit Hansi Flick hätte er einen deutschen Trainer, kennen sich zumindest noch so ein bisschen von der Nationalmannschaft. Wäre auch eine Option.
Also wir vertagen das Ganze, würde ich vorschlagen, weil uns jetzt die Zeit ein bisschen wegläuft. Wir wollen nämlich gleich noch ein paar Minuten sprechen über den Abstiegskampf. Es gab unter anderem in Kiel gegen den VfL Bochum eine sehr diskussionswürdige Szene. Und auf die wollen wir gleich unter anderem schauen bei SK90, die Fußballdebatte. Musik.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Jetzt muss ich mir kurz was überlegen. Wir wollten eigentlich über Abstiegskampf sprechen, aber ich will einmal Lothar auch noch hören zu Wirtz und Musiala. Das passt inhaltlich nicht wirklich zueinander, weil unterschiedliche Sphären. Aber du bist auch ein bisschen bei Thomas?
Ja, ich bin bei Thomas.
Weil?
Ja, weil sie sind ja ähnliche Spieler. Bayern München hat ein System mit zwei Flügelspielern. Ja, ob das Gnabry auf der linken oder Sané auf der rechten oder Olise ist. Dieser Spieler ist ja Wirtz nicht. Also müsste er Wirtz mehr in der Mitte spielen, wo auch Musiala spielt. Und dann stehen sie sich vielleicht doch das eine oder andere Mal im Weg. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Traum von Uli Hoeneß ist traumhaft.
Es sei denn, es würde Musiala gehen.
Na, Musiala geht nicht. Musiala bleibt. Jetzt bleibt sein Freund Alphonso Davies bei Bayern München. Der hat ja schon verlängert. Das würde jetzt so ein kleines Dominosystem geben. Nein, ich glaube auch, dass Wirtz und Musiala gut beraten sind, wenn sie vielleicht nicht tagtäglich zusammenspielen. In der Nationalmannschaft hast du 10 Spiele im Jahr, da funktioniert es. Ja, weil ja wird es dann auch in der Europameisterschaft schon ein bisschen draußen, mal auf der Ersatzbank und so weiter. Ja, ich glaube, dass es besser ist für beide, dass jeder einzeln in einer Mannschaft spielt, wo er noch mehr glänzen kann als miteinander.
Jetzt sagt man dann, spannende Andeutung von Lothar Matthäus. Weißt du bei Musiala mehr oder glaubst du, dass er bleibt?
Ja, ich glaube, dass er bleibt. Erstens mal wünsche ich mir das, da träume ich davon. Ja, der Uli träumt von Wirtz, ich träume von Musiala, dass er bleibt. weil ich Musiala einfach einen fantastischen Spieler, einen fantastischen Menschen finde, wie auch Wirtz. Ich würde es auch so sagen. Ich hatte mal die Möglichkeit, nach Neapel zu gehen. Maradona wollte mich unbedingt. Da wäre ich immer in seinen Schatten gewesen. Deswegen bin ich nicht nach Neapel gegangen, weil der Wasserträger von Maradona mit 27, das wollte ich mir
der
nicht
antun. Der Magido, Buchwald.
Ja, obwohl, Wirtz würde jetzt kein Wasserträger von Musiala. Die haben dann andere Wasserträger. Aber trotzdem, sie spielen ähnliche Positionen. Und deswegen, glaube ich, können sie sich vielleicht dann nicht so entfalten, wie wenn jeder alleine in einer Spitzenmannschaft
spielt. Man erfährt immer noch was Neues. Ich habe hier erfahren, dass Lothar mal ein Angebot von Real Madrid hatte. Jetzt auch noch von Neapel mit Maradona. Es wird also Sendung zu Sendung immer besser. Und jetzt schauen wir auf Holstein Kiel gegen den VfL Bochum. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel unten im Abstiegskampf. Und Holstein beim Stand von 2-2 mit dieser Situation, mit dem vermeintlichen Siegtreffer. Thomas, du hast die Szene eben auch oben bei uns gesehen. Das Ganze ist dann final aberkannt worden.
Für mich ein klarer Fehler, also dass es aberkannt wurde, muss ich ganz ehrlich so sagen. Wir sehen es hier weiter. Also, ich weiß auch gar nicht noch, warum. Na gut, weil das Spiel nicht unterbrochen war, hat es kein. Aber
man hier, hier ist die Situation.
Ja, Holtby schirmt den Ball ab, stellt den Arm rein, aber ist ja kein bewusstes Schlagen oder sonst irgendwas. Und
guck mal hier. Eine klassische Fußballerszene, du machst dir Platz.
Ja, noch nicht mal richtig Platz machen, finde ich. Also, so, und er trifft ihn auch nicht im Gesicht richtig. Er trifft ihn hier natürlich an der Halsgegend, aber also bitte. Das Schlimme ist, finde ich, in der Szene, der VAR sagt, erstmal ist es eine klare Fehlentscheidung. Das sehe ich schon mal nicht. Dann geht der Schiedsrichter raus und er guckt sich auch noch an oder schaut sich an und sagt dann, es ist kein Tor oder es war ein Foul in diese Szene. Tut mir leid, da bin ich jetzt vielleicht sehr parteiisch, aber da habe ich kein Verständnis für.
Genau das ist es, was du sagst, weil das Tor wurde ja zunächst gegeben. Und das bedeutet, wir haben diese gute alte 100%-Regel. Es muss die klare Fehlentscheidung vorliegen. Und in einem Zeitalter vor dem Video Assistant Referee hätten wir uns das Ding angeguckt und keine weitere Sekunde mehr darüber gesprochen. Und jetzt geht der Schiedsrichter raus, guckt sich das an und sagt, ja, das ist ein glasklares Foul. Also, das finde ich grotesk.
Ich glaube, die werden sich das auch noch mal anschauen, also die Schiedsrichtergilde untereinander, weil ich sehe es genauso. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle einig. Er dreht auf, natürlich weißt du, wo dein Gegenspieler ist, hat ein bisschen Kontakt da. Und dann geht halt die Fehlerkette los, aus meiner Sicht. Dann kommt der Funkspruch und dass er noch rausgeht und sich das anzuschauen, ist auch viel zu viel. Also
soll ja eigentlich die Entscheidungsqualität, sagt Knukircher, auf dem Platz besser werden. Ne? Und also die eigentliche Maßgabe war 100%ige Fehlentscheidung. Also von 100 Leuten hätten, ich sage jetzt mal, mindestens 99 sagen müssen, darfst du nicht geben. Wir hören Luis Holtby.
Ja, ist jetzt wie es ist. Ich habe jetzt schon tausendmal gesagt, mir fehlen echt die Worte. Vor allen Dingen, dass der Protagonist, der da gefallen ist, gegen mich gesagt hat, dass er immer noch Kopfschmerzen hat von meinem kleinen Finger. Dann sage ich, wow.
Ja, halten wir so fest oder gebe ich nur so wieder? Er meinte, er hätte Kopfschmerzen. Ich als neutraler Zuschauer frage mich, ob man halt dann so hinfallen muss und 2 Minuten dann am Boden liegen bleiben muss bei der Szene.
Brutal. Ich merke noch nicht mal richtig, dass ich ihn irgendwie fasse oder so. Das ist ja nicht so, dass ich aktiv irgendwie mit einem Ellbogen oder sonst was ihm einen kompletten Kinnhaken gebe. Das ist wirklich ganz minimal, aber es ist eher so ein Weghalten. Also, und dann so lange liegen bleiben und sagen, er hat Kopfschmerzen. Will dem Jungen nichts, aber das ist dann, da musst du auch als Schiedsrichter auch mal erkennen oder mal ein Gefühl haben, was wirklich eine aktive Bewegung, was ein gefühlten Schlag ins Gesicht ist oder was einfach nur so ein Tätscheln ist. Wenn ich sehe, heute drei Jungs von uns da irgendwie einen richtig vom Latz kriegen und das geht immer weiter und ja, gut.
Und hat Schiri 2 Ihnen das denn erläutert, was er gesehen hat denn am Monitor?
Er sagte, ich würde ihm aktiv richtig eine reinfahren. Also mehr oder minder, dass ich ihm davon abhalte, zu mir zu kommen oder dass, ja, mehr oder minder so wie der Herr Kraus beschrieben hat, dass er Kopfschmerzen hat und ich ihn richtig eingeklatscht habe. Was nicht dem so war oder was nicht war und ja.
Tja, das mit den Kopfschmerzen.
Ja, ne? Das bereitet mir auch Kopfschmerzen, diese Szene tatsächlich. Und ich denke auch allen möglichen. Also immerhin, Louis Holtby konnte dann als Kapitän ja zumindest direkt auch mit dem Schiedsrichter die Situation klären. Wir müssen jetzt echt aufpassen, ne? Also natürlich auch raus mit dem Interview danach. Vielleicht hat er Kopfschmerzen, aber ehrlicherweise nicht von dieser Szene. Bitte geht halbwegs lieb mit ihm um im Internet, aber trotzdem, also ganz, ganz klar daneben insgesamt. Und das ist wieder mal nicht eine gute Situation insgesamt für den Video Assistant Referee. Auch das wiederholt sich. Das ist Raum machen von Louis Holtby, aufdrehen. Und natürlich weißt du, dass hinter dir einer ist. Das ist ans Kinn. Ja. Nein.
Also Lothar, nein, du hättest keine Kopfschmerzen gehabt.
Wenn das jetzt pfeift, ja, dann sage ich, okay, so kann er pfeifen. Machen, klar. Aber ja, dann ja, als Fehlentscheidung, als klare Fehlentscheidung hinzustellen, 30 Sekunden später, nein.
Man hätte es doch noch verteidigen können zwischendurch, davon mal abgesehen. Es ist ja noch ein weiter Weg bis zum Tor gewesen. Ne? Aber jetzt denken natürlich wieder alle, wir wollen dem VfL Bochum was Böses. Ne?
Nein, es geht ja um die Situation. Es ist genau, egal, wer da gegen wen spielt. Es geht um die Aktion von Holtby gegen den Spieler.
Ich finde, Holtby hat das gut erklärt auch jetzt. Ne? Er ist ja vernünftig, sagt der Junge.
Richtig.
Macht da nicht mal Vorwurf. Also es geht nicht.
Jeder hat natürlich ein anderes Schmerzempfinden, aber das ist auch eine der negativen...
Darf ich mal?
Das ist eine der negativen Begleiterscheinungen des VAR. Weil wenn du als Gefaulter den Kontakt spürst, dann lädt es natürlich dazu ein, dass du möglichst viel draus machst. Wie gesagt, ich will ihm nichts vorwerfen, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Aber wenn du liegen bleibst, dann hat der Schiedsrichter ja gar keine andere Wahl mehr, als es sich anzugucken oder das Ganze mal zu überprüfen. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, ist das das, was wir wollen?
Also in dem Fall wollen wir es definitiv nicht. Was wir einmal noch ganz kurz wollen, einfach egal, ob wir darüber diskutieren oder nicht. Interview gestern, Hoffenheim hat verloren und Michael Leopold, der auch gleich in Erscheinung treten wird, hat einen Hoffenheimer Spieler dazu befragt, was da los ist. Geiger.
Von außen sah es extrem blutleer heute aus, um nicht zu sagen uninspiriert. Wie würden Sie es beschreiben?
Boah, mir fehlen die Worte, ehrlich. Also schon sehr enttäuschend.
Ist es einfach auch zu viel Neues auf einmal? Neuer Trainer, neuer Staff, neuer Sportchef. Wie gesagt, eine Riesenanzahl an Spielern. Das kann nicht stabil sein.
Ja. Spricht für sich, oder? Ich glaube, es kommt alles zusammen. Wie die Saison angefangen hat, was im Sommer passiert ist, auch wenn es jetzt nicht mehr präsent ist, aber die ersten Spiele war es auf jeden Fall präsent. Oder die komplette Hinrunde. Wir geben 90 Millionen aus. Wie viel da sind wir? Viertletzte.
Okay, also wir lernen, der Abstiegskampf kommt langsam so richtig auf Touren und die nervliche Belastung steigt. Und der Mann, der Dennis Geiger interviewt hat, ist jetzt bei uns im Set. Michael Leopold, gemeinsam mit Mirko Slomka und hat sich intensiv unsere Sendung, aber auch RB Leipzig gegen St. Pauli angeschaut.
Absolut, Multiscreen. Ne? Also,
ja.
Ich würde sagen, Leipzig Sieg der Effizienz heute, als kleines Teasing.
Ja, kann man so sagen. Also es gab schon viele Chancen, auch für St. Pauli, sehr viele Chancen. Und dann im Gegenzug gab es immer das Gegentor, oder oftmals das Gegentor, waren ja nur zwei. Rote Karte kann man noch erwähnen.
Willi Orban ist vom Platz geflogen.
Das müssen wir auch noch zeigen und analysieren, aber es ist viel drin in der Partie.
Also ein bisschen haben wir noch was im Angebot.
Ja, gleich die XXL-Highlights. Borussia Dortmund dadurch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf -7 im Vergleich jetzt oder auf die Champions League-Plätze. Aber Lothar hat ja den Tipp gegeben, erstmal nur Europa League ins Visier zu nehmen. Sie sollten nicht nur die XXL-Highlights gleich ins Visier nehmen, sondern am kommenden Wochenende natürlich das Topspiel schauen und dann aber Sky 90 on Tour. Gemeinsam ab 21 Uhr, unter anderem mit Lothar Matthäus. dann mit Fernando Caro, mit Matthias Brügelmann von der Bild und auch Max Eberl hat sich angekündigt und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Gast auch zusätzlich. Also das lohnt sich definitiv. Ich freue mich drauf. Lothar freut sich drauf. Ich glaube, Sie haben auch einen Grund, sich darauf zu freuen. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Verweise auf die XXL Highlights und wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.